Lasst uns Platz nehmen, schön im Hause Gottes zu sein. Wir müssen noch ausschalten. So. Sind, die Gott loben und preisen wollen, die weiterkommen wollen. Heute ist mein Thema, bei Gott ist alles möglich. Alles, absolut alles. Also kannst du gar nicht vorstellen, so viel Fantasie hast du gar nicht, so viel Ideen hast du gar nicht. Du kannst alles bei dem Herrn verwirklichen, erleben und ja mit ihm erreichen. Und ich möchte dir Mut machen, also hör gut zu, pass gut auf. Vielleicht kannst du noch etwas mitnehmen für nach Hause. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein für Freitag. Freitag werden wir einen Salbungs- und Segnungsgottesdienst haben. Das Thema wird sein, die Salbung durchbricht die Routine. Also wir sind manchmal so festgefahren, ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Tropfen Öl wirkt Wunder. Dann am Samstag wird das Thema sein, ein Wunderleben erwarte dich. Das ist, geht dieses Wochenende oder ja, geht einfach um das Wirken Gottes, um die Herrlichkeit des Herrn. Dann am Sonntag wird das Thema sein, deine Errettung ist ein Werk Gottes, nicht deine Errettung. Manche Leute sagen, ich habe mich bekehrt. Du hast dich nicht bekehrt. Der Herr hat dich bekehrt. Der Herr hat dich gesucht. Der Herr hat dich gefunden. Der Herr stand an deiner Tür und hat angeklopft. Der Herr hat das Wort gegeben und der Herr gibt es vollbringen. Also, deine Errettung ist ein Werk Gottes und am nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, eine Botschaft in eine ganz andere Richtung. Jesus ist total anders. Du wirst erstaunt sein, wenn Jesus heute kommen würde. Die meisten würden Jesus nicht erkennen. Die würden ihn gar nicht aufnehmen. Die würden genauso Jesus ausschließen, wie sie damals es getan haben. Denn er ist ja ein Fremder, ein Außerirdischer. Und trotzdem ist er der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist total anders. Das wird also am Mittwoch nächste Woche das Thema sein. Heute bei Gott ist alles denkbar, alles lösbar, alles ausführbar, alles möglich. Also, das ist bei Gott. Und ich möchte als Einstieg ein Bibelwort nehmen aus 1. Mose 18. Da ist das erste Mal, wo Gott sich dem Abraham vorstellt. 1. Mose 18, Vers 14. Und da ist die Sache, wo es heißt einfach, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Um diese Zeit, sagt Gott zu Abraham und auch zu Sarah, ich will wiederkommen und über ein Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Ich will darauf eingehen, wann passiert das Unmögliche? Wann ist es soweit? Und was ist hier vorausgegangen im Leben von Abraham, in sein ja und Leben der Sarah, dass Gott gesagt hat, es ist unmöglich. Also das Unmögliche kann möglich werden, obwohl ihr Leib körperlich erstorben war. Sarah war schon eine Omi mit 90 Jahren. Abraham war Opa mit 100 Jahren. Verstehst du, das soll jetzt Vater werden. Eigentlich viel zu spät. Vater wird man mit 25 maximal, 30, 40, aber dann ist es auch aus. Aber hier mit 100, hoppa hoppa Reiter. Verstehst du? Warum hat es bei denen so lange gedauert, bis sie Eltern geworden sind? Was ist da falsch gelaufen? Und wir haben die Bibelstelle auch, wir glauben, bei dem Herrn ist alles unmöglich, aber es kommt nicht so, wie wir gerne uns wünschen und wir müssen manchmal 100 Jahre warten, bis es soweit ist. Was sind die Hindernisse? Zuerst einmal, bei Gott ist alles möglich, was Gott sagt, das kann er. Gott kann nur eines nicht lügen, das kann der liebe Gott nicht. Gib dich nicht auf, das ist meine Botschaft, immer ein wesentlicher Teil meiner Botschaft. Gib dich nicht auf, resignier nicht, warte bis auf die Stunde Gottes ist, bis es soweit ist. Und für mich vielleicht ist noch, was ich hier zu diesem Thema, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, möchte noch sagen, du musst auch reif werden für die Stunde Gottes. Der Schüler muss reif werden, dass er die Lektion versteht. Was nützt es, wenn man einem kleinen Jungen, der noch nicht mal lesen und schreiben kann, der die große Mathematik erklärt und große Dinge plausibel macht von der Welt und so weiter. Man muss reif werden zum Verstehen und zum Begreifen. So, bei Gott ist alles möglich, Gott macht alles möglich und Gott arbeitet so weit und führt uns dorthin, dass es möglich wird. Das ist also der liebe Gott. In der Bibel heißt es einmal im Alten Testament, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir können uns so viel anstrengen, jemand kann sagen, ich will glauben, ich will in den Himmel kommen, ich will heilig werden. Es geschieht nicht durch deinen Willen, es geschieht durch den Heiligen Geist. Die Leute müssen sich dem Heiligen Geist öffnen. Und was ist es, sich dem Heiligen Geist öffnen? Nicht, dass ich jetzt ja, übertreibe mit meinen seelischen Elementen und Kräften oder dass ich fleißig studiere oder fromm bin und übe Religion wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nein, es geschieht durch Heer, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Gott ist der Macher. Gott ist der Macher aller Dinge. Also Gott selbst ist der Macher. Wir müssen also uns von diesen gottlosen Gedanken lösen. Ich mache es. Ich muss jetzt beten, 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 beten. Nein. Vielleicht solltest du schlafen. Das wäre vielleicht gesünder für dich als beten. Weißt du, wir hören so viele Leute, wie dir anleiten, was du machen musst. Du musst um 11 Uhr beten, um 12 Uhr beten, um 2 Uhr beten, um 4 Uhr beten, um 6 Uhr beten, Frühgebet, Spätgebet. Nee, hör auf den Herrn, hör auf dein Herz. Hör auf dein Inneres, das ist viel mehr wert. Und lass Gott machen. Lass Gott machen. Er macht es richtig. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Als sie 10 Tage einmütig beieinander waren, einmütig, still. Hast du noch was zu sagen? Nein. Du auch nicht. Du auch nicht. Als niemand mehr was zu sagen hatte und keiner, kein Lied mehr, keine Offenbarung mehr, keine Erkenntnis mehr hat, da fiel der Heilige Geist. Als sie fix und fertig waren. Als sie still waren, als sie den Mund hielten. Manchmal muss man, um Gott zu erleben, Mund halten. Mund halten. Wir reden viel zu viel, wir schnattern viel zu viel. Weißt du, wann soll Gott was offenbaren? Wir sollten beten, wir sollten mit Gott reden, aber wir sollten auch gleichzeitig hören. Und bis das rüberkommt. Und du weißt ja, wie viele Lichtjahre da im Universum ist, bis es mal rüberkommt. Nach 100 Lichtjahren. Ist es endlich mal da, die Botschaft, die Offenbarung. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also das Thema hier, bei Gott ist nichts unmöglich, aber wir müssen Geduld haben, um das Mögliche zu erleben, die Möglichkeit Gottes. Was wir brauchen, das gibt Gott uns immer im richtigen Augenblick die richtige Dosierung. Verstehen wir uns das? Gott gibt uns nicht zu viel und Gott gibt uns nicht zu wenig. Weißt du, Gott drängt sich uns nicht auf. Wir denken manchmal, also, dass Gott uns mit Schöpflöffel füttert. Nein, er füttert uns mit einem kleinen Löffel. Mit einem kleinen Löffel, in kleinen Portionen, Stück für Stück. Die gottlosen Menschen, die denken, ich muss alles auf einmal haben. Sofort, jetzt, hier und heute. Nein, vielleicht erst viele Sachen, was Gott mir versprochen hat, erlebe ich erst nach und nach. Weißt du, ja, vieles, als ich gläubig wurde, hat Gott mir so viele Verheißungen gegeben. Erstaunlich. Als ich Pastor wurde und anfing zu predigen, hat Gott mir so viele Offenbarungen gegeben, die ich jetzt nach und nach erst aufarbeite. So auflese. Nach und nach. Das hätte ich damals nicht verkraftet, wenn Gott mir das alles gegeben hätte. Wäre explodiert. So. Und Gott wartet, bis wir uns von diesen Sachen lösen, von jenen Sachen lösen, bis wir so weit sind, dass wir die Gnade erleben. Gnade wird erlebt. Gnade ist Ausnahme. Das ist Gnade. Ausnahmezustand. Erst wenn du so im Ausnahmezustand bist, jetzt läuft nichts mehr. Jetzt passiert nichts mehr. Jetzt kommt nichts mehr. Bei der Sarah, die ist eine Omi, jetzt kann sie nie unmöglich schon dreimal nicht kein Kind mehr kriegen. Und jetzt soll sie noch ein Kind kriegen. Ausnahme. Gott macht immer Ausnahme. Und das ist, wo es heißt, bei Gott ist nichts unmöglich. Ausnahmen sind bei Gott ja, die Regeln. Ausnahmen sind bei Gott die Regeln. Aber wir müssen zuerst mal so weit kommen und den Ballast abwerfen. Gott hat zu Abraham und Sarah gesagt, geh aus deinem Vaterhaus, aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Freundschaft, aus Ur in Chaldea. Wir kennen diese Geschichte. Ich will da gar nicht viel sagen. Aber die sind gar nicht groß ausgezogen. Die sind zuerst bis nach Haran gekommen. Dann haben sie den Vater noch mitgenommen. Aber Gott hat klipp und klar gesagt, verlass dein Vater. Du sollst alles, dein Vaterhaus sollst du verlassen, du sollst deine Familie verlassen und komm und folge mir in das Land, das ich dir zeigen soll. Und da, bis der Vater gestorben ist und da ging es immer noch nicht weiter. Dann sind sie noch runtergezogen und wisst ihr, wen sie noch mitgenommen haben? Den armen Jungen, den Lot, den Neffen. Der arme Bub, der braucht ja Ausbildung, der braucht ja Aufsicht und so weiter. Die haben den Lot mitgenommen und erst als sie sich vom Lot getrennt haben, hier passierte die Stelle, bei Gott ist nichts unmöglich. Da kam die Verheißung, dass der Isaak kommt. Erst als sie sich vom Lot getrennt haben, nicht, dass der Lot böse war, nein, Lot musste auch zurückgelassen werden. Alle mussten zurückgelassen werden, damit Gott ihn segnen kann. Ich will dich führen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also sind wir bereit, konsequent, kompromisslos mit Gott zu gehen. Und erst wenn das passiert, beginnt die Verheißung zu greifen, beginnt die Gnade zu greifen, kommt die Ausnahme. Und eigentlich hätten die zwei schon vielleicht mit 40 Baby kriegen können, den Isaac bekommen können. Durchaus drin. Also da hätten sie nicht so lange warten müssen, bis da die Leiber erstorben sind, so wie es in der Bibel heißt. Hätten sie gar nicht so lange warten müssen, wenn sie schneller gelaufen wären. Wenn sie Gott mehr gehorcht hätten und wenn sie kompromissloser gewesen wären, ja, den armen Vater kann man nicht lassen. Weißt du, viele hängen an Omi und Opi, an der Familie und können die Familie nicht loslassen und Gott kann sie auch nicht segnen, kann sie nicht weiterführen. Ausnahmen sind bei Gott möglich, er braucht da keine Regeln, er handelt nicht nach den Gesetzen, sondern bei Gott ist Gnade einfach Normalzustand. Normalzustand, diese Ausnahme, er segnete die erst, als sie so weit waren. Und die Frage ist, sind wir so weit, um von Gott gesegnet zu werden? Sind wir schon so weit, dass Gott uns segnen kann? Viele sind unwürdig der Segnungen. Die haben noch ihren Lot dabei, ihren Vater mit dabei und die haben noch vieles andere. Die werden wahrscheinlich noch viel mehr mitgeschleppt haben, bis sie so das eine und das andere losgelassen haben. Gott segnet uns erst, wenn wir alles loslassen. Dann kommt unmöglich ist möglich. Unmöglich ist möglich. Erst wenn wir alles absolut loslassen. Er hat die gesegnet. Er hat ihnen Verheißung gegeben. Und die Verheißung war groß. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du sollst zahlreiche Nachkommen haben, Abraham. So viel wie Sterne am Himmel und Sand am Meer, so zahlreich soll dein Nachkommen sein. Aber Gott erwartet etwas. Und das war nicht viel. Lass zurück. Lass sie in Ur in Chaldea. So, Ausnahmen sind also die Regel bei Gott. Das ist Normalzustand, aber er erwartet von dir den Preis. Sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Damit sich Gott offenbaren kann, er braucht nur Minus. Weißt du, Plus und Minus von der Elektronik, wenn du das dich ein bisschen auskennst. Du brauchst die Erdung. Du brauchst die Erdung und ohne der Sache läuft nichts und funktioniert nicht. Und deshalb, du musst leer werden, arm werden, klein werden, soweit wie Gott dich führt und sagt, was er von dir will, dass du das erreichst. Und dann gibt er erst die Starthilfe zum Leben, zum Überwinden, zum Siegen. Gott bringt die Seinen durch, das hat er versprochen, wir müssen nur folgen. Er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, das ist auch gefährlich, arme Schäfchen. Aber er bringt die Seinen durch. Und er sagt nur, geht, ich gebe euch Weisheit, ich gebe euch Klugheit, ich gebe euch Raffiniertheit und Raffinesse und dass ihr cool seid. Paulus ist auch so super intelligent und intelligente Menschen haben große Schwierigkeiten mit dem Glauben. Weißt du, je intelligenter ein Mensch ist, desto komplizierter ist er im Glauben. Der denkt, ich muss, oh Heiland, ich muss. Nein, und ich merke das. Je studierter einer ist, je gebildeter einer ist, desto eingebildeter ist einer. Das ist also meine persönliche Feststellung. Ja, desto mehr Hemmungen hat er, Ladehemmungen zu Gott zu kommen. Also ich muss das tun, ich muss das tun. Weißt du, am besten ist, du verstehst nichts und du lässt dich in die Arme Gottes fallen, weißt nicht, wo du landest, weißt nicht, wo du ankommst, aber du kommst an in guten Händen, in guter Sache. Das ist bei Gott so. Also, und ich denke, die Bibel sagt nicht umsonst, den Einfältigen gibt Gott Gnade. Den Einfältigen, die gar nicht viel denken, die sagen im Namen Jesu. Und dann passiert's. Aber wenn jetzt so ein Deutscher, und die Deutschen haben ganz viele Probleme mit dem lieben Gott, wirklich ganz viele, weil der Deutsche will das alles verstehen, ergründen. Und erst wenn er so sicher ist, aha, das erträgt mich, dann geht er über die Brücke, nachdem er alle Brückenpfeile untersucht hat. Aber da, ja, unsere Geschwister in der dritten Welt, und ich bin erstaunt, wenn ich so in der dritten Welt bin, da musst du gar nicht viel sagen, den Leuten, ja Herr, Amen, gib mir, ich brauche das. Die fragen gar nicht, ist das für mich überhaupt? Die nehmen das so für selbstverständlich. So, Paulus bekommt von Gott einfach das Wort, was er der Herr ihm gesagt hat, und da sagt der Heilige Geist allen Christen heute, lasst euch an meiner Gnade genügen. An der Gnade, die du gerade von Gott bekommst. Wir bekommen alle die Gnade, die wir brauchen, aber so viel, wie wir an dem Tag verbrauchen können. Gott gibt uns nicht zu viel und nicht zu wenig. Lass dir an meiner Gnade genügen, 2. Korinther 12, Vers 9. Denn meine Kraft erweist sich in den Schwachen mächtig. nicht in den Starken. Und solange wir noch stark sind, solange ich noch etwas kann, solange ich noch etwas verstehe, wird Gott mir keine Offenbarung geben. Erst wenn ich nichts mehr verstehe und nichts mehr kann, dann kommen diese unmöglichen Sachen zum Greifen und zum Tragen. Warum passiert bei mir so wenig, sagst du vielleicht. Und ich sag dir, du bist dieser Bremsklotz. Du bist das Hindernis im Werk Gottes. Du selbst, niemand anders. Das ist nicht der Teufel, der hat damit nichts zu tun. Das ist nicht das Böse in der Welt. Das ist auch nicht die Gesellschaft. Du bist das Hindernis, weil du sagst, ich kann doch mit Gott, mit meiner Macht und mit meinem Ego und mit meinem Temperament und mit meinem Charakter und mit meiner Persönlichkeit, ich schaff das. Weißt du, ich. Denk nur an den Apostel Paulus, das ist auch so ein Ich-Mensch. Ich vermag alles. Puh! Da geht ihm die Luft aus. Der vermag gar nichts. Da sagt der Heilige Geist, Bruder, was sagst du für einen Unsinn? Ja, aber Herr, ich habe es geschrieben, ich vermag alles. Das ist doch biblisch, theologisch. Das ist doch einwandfrei. Ich vermag alles. Auch von wegen, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Schreib das und nicht, ich vermag alles. Und das sind so viele Menschen, die auf dem Holzweg sind, die immer sagen, ich kann alles. Und wenn es darauf ankommt, die können gar nichts. Die können gar nichts, wenn es darauf ankommt. Weißt du, Paulus kommt dann so weiter, er braucht nur noch die Gnade. Er sagt, am liebsten bin ich ganz schwach, aber wie macht man das? Weißt du, für so einen starken Menschen wie Paulus, ein Willensmensch, wie kann ich ganz schwach sein? Dann lässt der liebe Gott ihn krank sein. Da liegt er ein Jahr da irgendwo in der Gemeinde in Kolossea zur Pflege und so weiter und geht ab und zu mal in den Gottesdienst, schreibt ein bisschen ein paar Notizen, studiert ein bisschen seine Bibel und das Wort und so weiter. Aber viel macht er nicht. Und gerade da offenbart sich Gott in seiner Größe, wenn er unfähig ist. Wenn er unfähig ist, wenn der Leib erstorben ist. Bei den meisten ist der Körper noch viel zu lebendig. Erst als wenn der Leib erstorben ist, was es auch immer heißt. Wenn wir so weit sind, wie Gott uns haben wollte, wie er uns führen wollte. Wie heißt es in der Bibel, Jesaja 40, Vers 28 bis 31? Da heißt es, die, die auf den Herrn harren, bekommen stets, ständig, permanent neue Kraft. Deren Kraft ist unerschöpflich, die auf den Herrn harren. Was ist harren? Weißt du, das ist warten. Einfach warten. Einfach da sein, warten, bis das Wasser kommt, bis die Kraft kommt, bis die Führung kommt, bis die Inspiration kommt. Viele Leute schießen los und Gott hat sie nicht gesandt. Dann tun sie etwas. Die wissen, wie das geht, wie das funktioniert. Weißt du, ich weiß, wie ich predigen soll oder wie ich beten soll oder wie ich singen soll. Ich habe da Ahnung und dann mache ich einfach weiter, weil wenn die Salbung nicht da ist. Und das Problem ist, wir machen immer weiter, wenn die Salbung aufgehört hat. Wenn die Gnade aufgehört hat. Wenn dieser Ausnahmezustand von Gott aus gesehen nicht mehr da ist, dann machen wir weiter. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Aber was ist das? Dampf, weiter nichts. Krach, weiter nichts. Unsinn, weiter nichts. Und das ist das, wo die Leute dann stören. Leute stören sich nicht, wenn der Heilige Geist am Plan, am Wirken war. Da stören sich die Leute nicht. Ich habe mal in einer Baptistengemeinde erlebt, konservativ, und das vor 30 Jahren oder 40 Jahren, in einer Baptistengemeinde, das war Kindermitarbeiter Gottes, Seminare und Schulung, und da bekommt in dieser Gemeinde eine Schwester ein prophetisches Wort, redet in Zungen und legt das aus. Und dann habe ich gedacht, was wird jetzt der Pastor der Gemeinde machen, denn er war der Gastgeber. Der steht auf und sagt, liebe Geschwister, hier hat der liebe Gott gesprochen. Es war alles biblisch, es war Zungensprache und es war eine Auslegung. Und wir möchten uns das annehmen, was der Herr durch unsere Schwester hier gesagt hat. Weißt du, wenn es im Heiligen Geist geschieht, geschieht es in Liebe. Da ist kein Anstoß, kein Ärgernis, gar nichts, da provoziert man nicht. Und das war so toll. Hier habe ich zum ersten Mal erlebt, außerhalb der Pfingstgemeinde, wie der Heilige Geist wirkt, in jener Baptistengemeinde. Weißt du, konservative Leute einwandfrei auf. Da sagen sie nicht, also hör mal, das ist ein Geist von unten. Nein, hier hat der Herr gesprochen. Hier hat der Herr gewirkt. Und das weißt du ganz genau, wo Gott gewirkt hat und wo Gott nicht gewirkt hat. So, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann sogar Steine zum Reden erwecken. Das heißt ja in der Bibel so. Gott zeigt seine Stärke immer in unmöglichen Situationen, seine Macht in unmöglichen Umständen. Gott begegnet den Menschen in den unmöglichsten Situationen, immer wenn es unmöglich ist. Wenn es unmöglich ist, dann darfst du mit Gottes Eingreifen rechnen. Solange es noch möglich ist, vielleicht kann das Finanzamt helfen, vielleicht kann der Doktor helfen, vielleicht kann der Professor helfen, vielleicht kann der noch helfen, wird der liebe Gott nicht eingreifen. Die sagen, lass doch die arbeiten mal, lass die auch mal was tun. Aber wenn es unmöglich ist, unheilbar, da kannst du mit Gottes Eingreifen, mit Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit rechnen. Wenn alles aufgegeben wurde, wir verzagten am Leben, heißt es einmal vom Apostel Paulus bei der Überfahrt nach Rom, wir verzagten am Leben, 14 Tage, keine Sonne mehr gesehen. Du musst denken, was dir mal ausmalen und vorstellen, was das ist, 14 Tage keine Sonne mehr sehen und das auf dem Meer und das beim Sturm. Und wir verzagten und dann plötzlich in der Nacht war der Engel des Herrn bei mir und sagte, das Schiff wird untergehen, aber alle, die da drauf sind, die werden gerettet werden. So, Gott zeigt seine Stärke in der Hoffnungslosigkeit. Je hoffnungsloser dein Fall ist, du hast immer noch zu viel Hoffnung. Ja, der Pastor wird kommen, die Brüder aus der Gemeinde werden kommen, die Schwester wird kommen oder was weiß ich, das Sozialamt wird kommen, das Arbeitsamt wird kommen. Weißt du, die werden mir helfen. Solange du noch irgendwo eine Hintertür offen hast, brauchst du nicht auf Gottes Hilfe warten. Tut mir leid, dass ich das sage, aber das ist nicht nötig. Gott schmeißt es nicht nach so, naja, ich helfe dir auch ein bisschen. Nein, Gott hilft erst, wenn nichts mehr läuft. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. So, das ist zuerst mal das Vorspann. Das Leben mit Jesus ist ungewöhnlich. In dem Moment, wo du dich auf Jesus einlässt, musst du richtig überlegen, willst du das überhaupt? Du weißt nicht, wie morgen weitergeht. Du weißt gar nicht, was wir essen werden, wo wir schlafen werden. Wenn du mit Jesus anfängst zu gehen, du bist ja auf Entdeckungsreise. Du beginnst das große Abenteuer deines Lebens. So, es geht von einem unmöglich zum anderen. Unmöglich. Unmöglich. Wer rollt uns den Stein weg? Beginnt es schon. Da beginnt die Ostergeschichte. Wer rollt uns den Stein weg? Und die überlegen sich, diskutieren, wer schafft das, wer macht das, wenn wir alle zusammen anpacken, vielleicht schaffen wir das. Nein, als sie dort ankommen, ist das Problem schon gelöst. Und es ist immer so, wenn du einfach weitergehst mit deinem Problem, mit deiner Schwierigkeit, wer rollt uns den Stein weg? Ja, du kannst darüber reden, diskutieren und so weiter. Geh einfach auf das Problem zu, lauf nicht von dem Problem weg und sag, das ist unlösbar. Du musst nur lernen, mit Gott auf das Problem zuzugehen, auf die Schwierigkeit zuzugehen. Und diese Frauen gingen zu, sie sagten, egal, wer rollt uns den Stein weg? Und als sie dann dort ankamen, komisch, der Engel sitzt da, der Stein ist weggerollt, das Problem ist gelöst. Und ich denke, das ist so wichtig, dass ich dir das heute Nachmittag sage, geh auf dein Problem zu, egal wie dein Problem aussieht. Geh auf deine Riesen zu, egal wie die Riesen bissig sind, wie groß sie sind, wie gefräßig sie sind, wie vampirisch sie sind, geh auf deine Probleme zu, ohne Furcht. Und ich sage, wenn du dort ankommst, dann ist das Problem gelöst, die Riesen sind ganz kleine Zwerge. Und du staunst, wie ist das möglich gewesen, wie ist ihnen in die Luft ausgegangen. Immer wenn es ein Ding unmöglich ist, ist für Gott interessant. Dann sagt er, lass mich mal sehen, ob ich das schaffe, ob ich das kann oder bei mir das machbar ist. Gott löst immer das, was nicht machbar ist. Wir können nicht. Wir haben es nicht. Wir sind nicht in der Lage. Ich denke nur bei der Speisung der 5000. Wie war das? Da sind so viele Leute, die haben Hunger und wir haben nicht so viel Brot. Das ist unmöglich. Wie soll das zugehen? Und der Herr sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Resigniert nicht, seid nicht entmutigt. Gebt euch nicht auf, verzweifelt nicht. Lasst euch nicht erdrücken von der Masse. Ich bin größer als die Masse, sagt er. Das sagt der Herr selber. So, und geh auf das Problem zu. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Geh einfach auf das Problem zu. Bleib nicht stehen auf dem halben Weg, Dreiviertelweg oder 95% von deines Weges. Geh einfach weiter im Namen Gottes. Petrus, da kommt Jesus und sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Nichts gefangen. Jesus will dir beim Fischen helfen, Petrus. Beim Fischen. Und zeigt ihm, wie man fischt. Und sagt, wirf dein Netz nochmals aus. Fürchte dich nicht. nochmals was zu riskieren. Geh Risikos ein. Weißt du, dass, wenn du das unmöglich erleben willst, du musst Risikos eingehen und risikobereit sein. Die meisten sind feige. Und in der Endzeit heißt es, wir werden nur Weichlinge und Feiglinge haben in der letzten Zeit. Menschen, die keinen Glauben haben, die sich fürchten, das können wir nicht. Wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Power, wir haben nicht genug das und das und das. Aber hier, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, Herr, das ist der Fakt, die Tatsache. Und was denkst du darüber? Petrus, wirf dein Netz aus und du wirst was fangen. Wir müssen lernen, im Glauben zu handeln, nicht auf die Probleme zu schauen, die Widerwärtigkeit zu achten, dass wir die ganze Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Nein, noch einmal im Namen Gottes. Und vielleicht noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und Gott erwartet, dass wir Risikos eingehen. Jesus kommt immer zu uns Menschen, wenn es ungewöhnliche Wege sind, ungewöhnliche Situation ist. Weißt du, wo kommt Jesus den Jüngern entgegen? Sie sitzen im Boot und geht auf und ab und plötzlich über die Wellen kommt unser Herr Jesus Christus auf dem Wasser. Da gibt es keinen Fußweg und keine keine besondere Straße oder irgendein ein Gang oder was auch immer sei. Weißt du, der kommt auf dem Wasser auf sie entgegen und der schaukelt auch mit den Wellen. Und die denken, das ist ein Gespenst, das ist ein Geist. Und die meisten Leute, wenn es um Jesus geht, denken immer, das ist ein Geist. Das ist ein Gespenst. Er kommt zu uns auf dem Wasser. Wasser ist in der tiefen Psychologie immer ein Bild für Probleme. Wenn du vom Wasser träumst, Wasser überschütten dich, Wasser überrollen dich. Probleme sind es, die dich überrollen. Wasser ist immer ein Problem, das du nicht bewältigen kannst. Unbändiges Element, das ist Wasser. Und so Jesus kommt auf das Unbändige, Unbewältigte und das kannst du nicht verfügen, ist einfach da, ist stärker. Und die Juden haben Angst gehabt vom Wasser, denn das waren keine Seefahrernationen, die waren fest mit der Erde verbunden. Jesus kommt über unsere Probleme zu uns, wenn es unmöglich ist, wenn kein Weg zu uns ist und das Ufer weit weg ist. Jetzt schwimmen wir mal. Der See Genezareth ist also kein großes Meer, aber für die Juden war das Meer. See Genezareth. So, jetzt schwimmen wir mal. Egal, was deine Probleme sind oder unsere Probleme sind, Jesus kommt auf unwegsamen Wege zu uns. Das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Er schaut nicht auf das Äußere. Und er sagt, Leute, schaut auch nicht auf das Äußere. Es ist ganz arg wichtig, dass wir lernen, weg vom Äußeren, von den Umständen zu schauen. Lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So steht es in der Bibel. Er schaut immer auf das Herz der Herr Jesus, nicht auf das Äußere, was äußerlich ist. Wie viel Geld hast du? Was können wir investieren? Was können wir damit anfangen? 280 Denare haben wir. Aber was ist das, wenn wir alle Bäcker aufkaufen, die hier in der Gegend sind? Das ist doch viel zu wenig für die Masse, die dort sitzt und hungrig ist. Gebt ihr zu essen. Und dann diese 5 Brote und die 2 Fische. Gucken, was der Heiland aus diesen 5 Broten und 2 Fischen machen kann. Unmöglich. Unmöglich. Vergiss es, das ist so märchenhaft, fabelhaft, fantastisch. Aber das ist das Leben mit Christus. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, du weißt nicht, wo du morgen, übermorgen, oder du weißt nicht mal den nächsten Schritt. Das ist katastrophal. Für unser Ratio, für unseren Verstand. Du weißt nicht, was nächstes ist. Und beim Herrn Jesus heißt immer, es begab sich, es begab sich, es begab sich. Da begibt sich ständig was. Es begab sich, es begab sich. Und damit zu leben, weißt du, nichts organisiert, nichts geplant, nichts vorbereitet, nichts aufgeschrieben, es begab sich. Da kannst du viel aufschreiben, es kommt ganz anders, als du denkst. Da gibt es so einen alten deutschen Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt. Verstehst du, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das Unmögliche. Schau nicht auf das Äußere. Gott wirkt immer im Verborgenen. Genau anders, als was wir betrachten. Also schau nicht auf das Äußere, was vor den Augen ist. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Wie viele Leute da sind und wie viel Geld da ist, wie viel Material da ist, wie viele Möglichkeiten da sind und so weiter. Schau nicht auf das Äußere. Gott wirkt immer, wenn du das Wirken Gottes kennenlernen möchtest, Gott wirkt immer im Gegenteil. Was nichts ist, das ist was. Was ist, ist nichts. Genauso ist es. Er wirkt immer im Gegenteil. Die Wahrheit ist, wenn du die Wahrheit suchst, was ist die Wahrheit? Und du möchtest genau die Wahrheit herausfinden, schau das Gegenteil an von dem, was ist. Du musst immer übers Kreuz die Dinge sehen. Wenn du träumst, du musst es übers Kreuz träumen und sehen, was will mein Traum mir sagen? Nicht, dass ich fliege. Nein, du fällst. Weißt du, verstehst du, fliegst nicht, du fällst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und wir müssen lernen, das Gegenteil zu sehen. Nicht, was vor Augen ist, das ist Bluff und Theater oder was weiß ich, wie ich das nennen möchte. Das ist nicht real. Die Realität ist genau anders als das, was vor Augen ist. Ich erkläre dir ein paar Beispiele. Die den stärksten Spieler, wir können's. Weißt du, was die Menschen sind? Die sind die sensibelsten, die feigsten und die weichsten. Die sind Weichei. Wir können's. Und da kommt so eine Fliege, sticht sie und bringt sie zum Heulen. Verstehst? Die bringt sie zum Heulen. Ein kleiner Kieselstein schmeißt den Goliath um. Ein kleiner Kieselstein. Die Stärksten, die wir, ich bin ein geübter Kriegsmann von Jugend auf. Psst, und schon fällt der Riese. Oder Leute, die am gütigsten sind. Weißt du, die so barmherzig und gnädig und gütig sind, die werden immer falsch behandelt. Da denkst du, weißt du, man sollte ihnen danken, man sollte ihnen Liebe erweisen und so weiter. Aber die Gütigsten, die werden am meisten falsch behandelt. Ganz ehrlich. Leute, die man am meisten auf andere, die am meisten auf andere Acht geben, sind diejenigen, auf die man selbst am meisten aufpassen sollte. Auf die soll man selbst aufpassen. Und die denken, ja, wir sind als Wächteramt. Ich habe den Wächteramt. Weißt du, ich kann das manchmal gar nicht mehr hören. Also ich bin zum Wächter berufen auf Jerusalems Mauern. Verstehst du? Auf die Leute musst du am meisten aufpassen, denn die sind die Bissigsten und die Gefährlichsten. Auf die Wächter. Ja, nur nebenbei. Leute, die am heiligsten spielen, am geistlichsten sind, die sind eigentlich im Grunde genommen die Ungeistlichsten und die Unglücklichsten. Verstehst du? Weißt du, wir dürfen nichts überspielen. Wir müssen aufhören mit all diesen Dingen überspielen. Und wir müssen zur Wahrheit zurückkommen und einfach uns so geben, wie wir sind. Ich bin ein Waschlappen, dann bin ich Waschlappen. Und, verstehst du? Ich bin ein Lump, dann bin ich ein Lump. Oder das, was ich fühle, was ich empfinde. Weißt du, wir versuchen immer, was ganz Großes zu sein. Paulus sagt, als Gott ihm das gesagt hat, ich bin in den Schwachen mächtig, dann sagt er, Herr Jesus, hab Gnade mit mir, lass mich am liebsten am schwächsten sein. Ich möchte am liebsten ganz schwach sein. Nur zusammengekauert, kann nichts, kann nichts, kann nichts. Und in dem Moment, wo er sagt, dass ich nichts kann, beginnt Gott etwas zu bewirken und zu verursachen. Wenn eine Person glücklich aussieht, und ich sage dir eines, weißt du, nach 40, 45 Jahren oder 50 Jahren Menschenkenntnis, wenn eine Person glücklich aussieht und so weiter, sollte man an dem Lächeln vorbeischauen. Man soll nach dem Lächeln vorbeischauen und dann den Schmerz in der Seele sehen, was für Schmerz in der Seele oft ein Mensch hat. Weißt du, wir können, Amerikaner haben das gelernt, keep smiling, so Zähne zeigen, fröhlich sein, verstehst du, so parfümiert, gepudert, wie auch immer. Die fröhlichsten, die lustigsten Menschen sind im Grunde die traurigsten Menschen. Ich werde es nie vergessen, in Augsburg, da war ich noch kein Pastor, da stand es bei uns in der Zeitung. Da geht ein Mann zum Psychiater und hat Depression, tiefe Depression und ist sehr traurig und bittet den Psychiater um Hilfe gegen Depression, Mittel zu verschreiben. Und er war ein Kabarist, ein Spaßvogel, der die Leute unterhalten hat und so weiter. Und er selber war das, aber das wusste der Psychologe nicht. Geht hin und sagt, bitte verschreiben Sie mir irgendetwas, das mich wieder aufheitert. Dann sagte, wissen Sie, in unserer Stadt kommt nächste Woche ein Spaßvogel, einer, der die Leute unterhält, da sollen Sie dorthin gehen. Dann sagten sie, wissen Sie was, das bin ich. Das bin ich. Ich bin dieser Spaßvogel. Weißt du, Leute spielen, unterhalten andere. Ich habe denen auch zugehört. Der konnte Leute unterhalten, aber dann bin ich entsetzt, dass er depressiver nimmt. Er braucht selbst Erheiterung, braucht Aufputschmittel. Da gab es noch nicht Drogen in dieser Menge, wie wir heute es kennen. Sie hätte vielleicht das genommen. Aber du siehst, Mann, Doktor, das bin ich. So stand es bei uns in der Zeitung. von diesem Mann, was das für ein Mensch ist. Das bin ich. Lass dich also nicht täuschen von dem, was vor Augen ist oder was vorgespielt und vorgemacht wird oder was du siehst und was du erlebst. Und genau das ist, was du durchmachst. Lass dich nicht täuschen. Das ist nicht die Situation. Die Situation ist ganz auf was anders. Total was anders als das, was du durchmachst. Und mach auch selber nicht das Theater mit. Ja, das ist so. Und bedauere niemanden. Du musst niemanden bedauern und bemitleiden. Du musst reell sein. Reell, und das ist wichtig, überspiel auch dein Elend nicht. Weißt du, wenn Elend ist, wir sollen ganz ehrlich sein. Mir geht's schlecht. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und Gott greift erst ein, wenn wir zur Wahrheit gekommen sind. Als der Elende rief, erhörte ihn der Herr, steht in der Bibel. Als der Elende rief, aber solange wir noch sagen, oh Herr, ich liebe dich mehr und mehr, Glorie, Halleluja. Aber du spürst Hunde Elend zum Heulen, wäre es zum Weglaufen, wenn sich nur der Boden auftun würde und mich verschlingen würde, oder wenn ein U-Boot käme und mich mitnehme. Verstehst? Aber nichts von dem ist da. Aber wenn wir dann unser Zustand zugeben, und das Problem, warum viele nicht geheilt werden, ist, sie geben ihr Zustand nicht zu. Gib deinen Zustand zu. Was fehlt dir? Sei wahrhaftig, echt und wahr. Und nur dann kann das Leben gelingen. Und nur dann kann es vorwärts gehen. Wie heißt es in meiner Bibel einmal? Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Also, das Unmögliche ist möglich. Dem Aufregen. Dann sagt doch der Abraham, als er hört, oder die Sarah, die lacht. Und Abraham sagt, du, guck mal, lieber Gott, schön, dass es dich gibt. Und schön, dass du die Menschen verstehst. Aber guck mal, in unserem Alter noch Babys kriegen, das ist nicht mehr natürlich. Nicht mehr normal. Die lachen Gott aus. Nicht mehr möglich. Und erst dann, als sie die Wahrheit erkennen und sagen, als sie sagen, es ist unmöglich, Gott, unmöglich. Erst dann sagt, warte mal, in einem Jahr komme ich wieder. Und was werde ich sehen? Ein Bambino, ein Baby, ein Jungen. Sei wahrhaftig, nur dann kann dein Leben gelingen. Sei wahrhaftig. Weißt du, erkenne deinen inneren Zustand. Gott, das geht mit mir. Du such dir jemand anders, aber nicht mit mir. Mit mir kannst du sowas nicht mehr machen. Überspiele dein Elend auch nicht. Weißt du, wir sollen auch nicht Lügner und Schauspieler vor Gott sein. Denn ein Lügner, ein Sünder wird von Gott nichts bekommen. Solange ich mir was vormache, mir selber vormache. Weißt du, es ist nicht schon schlimm, dass du jemand anders was vormachst. Aber das Schlimmste ist, sich selber was vorzumachen. Gott, ich bin wert, dass du mich liebst, dass du mir dienst und dass du mich segnest. Weißt du, hör auf, dieses Theater, dir selber was vorzumachen. Dir selber. Den anderen vergiss es. Weißt du, erst dann bekommst du Gnade, denn Gott segnet keine Sünder. Keine Sünder, segnet nur Menschen, die aufrichtig sind, wahrhaftig sind und sagen, Gott, du siehst, verstehe nicht, weiß ich nicht. Weißt du, Gott wird schon was machen daraus, wenn du eingestehst. Und immer wenn die Menschen eingestanden haben und zugegeben haben, hat Gott immer eingegriffen. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Die Jünger bei der Überfahrt. Im Boot, wir rudern, wir verzagten am Leben. Siehst du nicht, dass wir verderben? Unser Herr Jesus Christus sieht immer hinter der Fassade. Im Positiven wie im Negativen, beides. Er sieht hinter der Fassade. Er kommt auf uns zu, wenn wir wirklich Hilfe brauchen. Wenn wir wirklich fix und fertig sind. Wenn wir wirklich niemand mehr haben. Keiner hilft uns mehr, keiner versteht uns mehr. Und er kommt nicht, wenn wir nur den Hilflosen spielen. Weißt du, ich habe in Heilbronn, hier habe ich auch solche Leute, aber hier rede ich nicht, was ich hier habe. Nur was ich in Heilbronn und Stuttgart gehabt habe. In Heilbronn, da habe ich Leute gehabt, weißt du, Männer, da bildet sich, lieber Heiland, siehst du nicht, wie ich leide und was ich durchmache, oh Gott. Verstehst du, die denken, wenn wir unsere Stimme verstellen, dass der liebe Gott uns hört. Quatsch. Oder dann, ich werde nie vergessen, so kleiner, frommer, als ich das dort in der Gemeinde nach Heilbronn kam, lieber Gott! Und dann redete, denke, Mensch, ist der geistlich, ist der stark, wie der da redet. Lieber Gott! Mit Autorität und Vollmacht. So rede ich nicht, nicht einmal ich selbst. Und als ich dann angeguckt habe, habe ich dann den Mann kennengelernt, habe, es ist, da ist sogar ja gar nicht einmal der richtige Mann mehr. Der ist irgendwie dann kastriert worden im Krieg und in Hitlerzeit und so weiter. Ist kein richtiger Mann mehr. Aber spielt den Starken. Zu Hause, die Frau schlägt ihn. Zu Hause Waschlappen, aber in der Gemeinde vor Gott. Lieber Gott! Und hat nie was im Leben erreicht, nie was im Leben zustande gebracht. Weil Gott segnet den Aufrichtigen. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gott wartet auf unsere Aufrichtigkeit. Wenn er nur ehrlich gewesen wäre. Seine Frau nachher, die hat sich Bein gebrochen, war kurz beim Sterben, ließ sich noch im Gips taufen, mit Gips. Das war die einzige Frau, die ich mit Gipsfuß getauft habe. Denn ich habe gesagt, also Plastik anziehen, einwickeln und so weiter und dann rein ins Wasser. Ganz schnell. Und die hat es eher begriffen als er, der so stark betet. Hilfe kommt erst, wenn wir aufhören, den Starken oder den Hilflosen zu spielen. Wie heißt es in der Bibel? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Die Wunder passieren immer, wenn wir in Not sind. Und die Frage ist, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, berufliche Schwierigkeiten hast, partnerschaftliche Schwierigkeiten hast, bist du wirklich in Not oder ist nur Theater? Bist du wirklich in Not? Wenn du wirklich in Not bist, da werden Wunder über Wunder passieren. Aber solange wir noch nicht in Not sind, dann sagt der liebe Gott, zapple mal ein bisschen. Erst wenn wir nichts mehr haben, nichts mehr greift, dann kommt der Herr. Egal wie weit du entfernt bist, der Herr kommt sogar übers Wasser zu dir. Weißt du, du musst nur dann rufen und er sofort, und da heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Das geht viel schneller, als du denkst, aber du musst in Not sein. Unser Gebete, weißt du, wenn uns nichts fehlt, bin gesund und so weiter, und dann lieber Gott segne das und mach das und wirke das und tu das. Unser Gebete, solange es gut geht, können gar nicht erhört werden. Wir sollten, wenn wir beten wollen, wir sollten Notgebete nehmen. Nöte von anderen Leuten, eigene Nöte, oder gucken, ist das wirklich eine Not? Ist es wirklich aussichtslos? Ist das wirklich hoffnungslos? Und wenn das wirklich so ist, dann, ich werde Gott bestürmen und Gott bedrängen und werde nicht lassen, bis Gott segnet. Dann wird das Unmögliche möglich. Aber es muss erst zur Not werden. Aber ja, wenn der Pastor nicht hilft, dann habe ich Sozialamt. Dann habe ich einen Doktor, Professor sowieso, da gehe ich in die Klinik. Wenn der Arzt mir nicht hilft, dann hilft der andere wieder. So, aber wenn du alle Ärzte schon durch bist und keinen Arzt mehr hast, dann ist die Situation, wo Gott dir helfen kann. Du hast alles durchexistiert und nichts hat geholfen. Gott trifft man dort, wo es nichts mehr ist. Dort trifft man Gott, in der Wüste. Gott begegnet den Menschen in der Wüste. Das ist das Erstaunliche, wo Gott den Menschen begegnet ist. Immer in der Wüste. Da, wo nichts mehr da ist, mitten auf dem Meer, mitten im Sturm. In Lukas Kapitel 9, 49, als Jesus auf die Leute zukommt, da denken sie, sehen einen Geist, ein Gespenst. Aber es war Jesus. Weißt du, die haben Jesus gar nicht vermutet, dass er wirklich kommt. Und viele Menschen vermuten Jesus gar nicht, dass er jetzt in dieser Situation oder diesen Umständen, bei diesem Sturm, dass er zu mir kommt. Aber gerade da. Wenn alles aussichtslos ist, dann kommt er auf ungewöhnlichen Weg zu dir. Wir erleben Gott immer auf spezielle Weise. Das ist also unmöglich. Das ist unmöglich. Immer auf spezielle Weise, wenn es nichts mehr geht. Wenn der Körper erstorben ist, eigentlich schon für den Friedhof reif ist, dann kommt der Herr. Wir erleben Gott immer anders als die anderen. Gott hat keine Schablone. Weißt du, Gott hat keine Schablone. Gott geht seine eigenen Wege. Er geht nicht auf den Weg, wo er zu den anderen gegangen ist, sondern Gott kommt speziell auf seinen Weg zu dir. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch wie der Himmel von der Erde ist, so unterschiedlich sind auch meine Gedanken und meine Wege, spricht der Herr. Also wir müssen lernen, in der Dimension Gottes zu agieren. Und Gott testet uns, wenn er uns segnet. Weißt du, Gott schmeißt uns den Segen nicht nach und sagt, sei gesegnet. Hier, hast wieder einen Knochen. Nein, Gott segnet dich erst, nachdem er dich getestet hat. Und gerade, weißt du, er stellt vor deinen Weg etwas und dann guckt dazu, wie verkraftest du, wie gehst du damit um, was erlebst du hiermit, was machst du dadurch? ob du das verkraftest und wie du das verkraftest. Und wir werden in der nächsten Zeit auch mal ein Thema haben, auf deine Reaktionen kommt es an. Wie reagierst du, wenn etwas passiert? Flippst du aus, schmeißt du alles hin, läufst weg? Oder hältst durch und sagst, ich bleibe und dennoch bleibe ich stets bei dir? Gott testet uns. Es zeigt sich an deinen Reaktionen, ob du schon gestorben bist oder nicht. Oder erstorben. Weißt du, dieses Wort erstorben. Naja, ob du den Segen bekommst und erst weißt, wenn du erstorben bist und nichts mehr gegriffen hat, nichts mehr funktioniert hat und der Herr dich trotzdem segelt, dann wirst du Gott loben und danken und preisen wie nie zuvor in deinem Leben. Wenn schon nichts mehr da war, alle Züge abgefahren, verstehst du, und dann kommt doch noch ein Zug und nimm dich mit. Der hat sich nur verfahren. Aber nur wegen dir. Manchmal passieren Dinge nur wegen dir. Ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, dass der liebe Gott in deiner Situation manchmal extra wegen dir was macht. Da kommt jemand vorbei und du stehst da, hast alle Züge verpasst, alles verpasst in deinem Leben, alles vorbei und da kommt einer, ja, wo wollen sie hin? Dort und dorthin. Und genau dorthin fahre ich. Und das stellt sich raus, vielleicht war ein Engel, der dich da befördert hat. Und Engeldienste sind normal im Leben der Kinder Gottes. Engeldienste sind normal im Leben der Kinder Gottes. Plötzlich kommt einer, der redet nichts, raucht seine Pfeife und nimmt dich mit. Fahren sie und das Auto ist so vollgequalmt, dass du gar nicht siehst, wer dich chauffiert. Es ist ein Engel. Aber du sagst ja, Bruder, mal tut es. Die Engel rauchen nicht. Du, die Engel machen vieles, was du denkst, dass sie nicht machen. Die sind anders. Die geben sich dir gar nicht erkennen. Und plötzlich sind sie weg. Du kannst nicht mal Dankeschön sagen. Das ist, wie Gott wirkt. In einem Jahr komme ich wieder, hat der Engel gesagt zum Abraham und Sarah. In einem Jahr komme ich wieder. Das kannst du dich drauf gefasst machen. Weißt du, der Herr will deine Reaktion sehen. Ob du dich genügen lässt, mit so einem Raucher fahre ich als Christ nicht mit. Weißt du, alles vollgekommen. Ich denke an eine bestimmte Situation, wo jemand erlebte. Verstehst du, dann mache ich nicht mit. Das ist kein Christ. Ich fahre nur mit Christen. Hör doch auf, Gott benutzt auch den Teufel, um dich zu befördern. Er benutzt auch den Teufel. Du glaubst gar nicht. Auch nicht. Die Heiligen, ich will nur von Heiligen bedient werden. Nein, 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 nein. Leute, lass uns nüchtern und sachlich sein. In ein Jahr komme ich wieder. Weißt du, lässt du dir an der Gnade, an dieser Ausnahme genügen? Ich werde nie vergessen, wir haben hier, der Bruder ist hier von Berlin gewesen, der wohnt jetzt woanders, aber dieser Bruder hat mal mit Bibeln geschmuggelt und in den Osten. Und er ist im Zug, hat zwei Koffer mit Bibeln und Neuen Testamente und dergleichen. Und er ist im Zug eingestiegen und hat gedacht, jetzt ist alles okay. Die Kontrolle ist passé gewesen. Niemand hat es gemerkt und gesehen, dass er Bibeln hat und dergleichen. Und jetzt kommt plötzlich Kontrolle. Und irgendjemand muss verraten haben, gesagt haben, hier ist jemand, der Bibel transportiert. Und dann plötzlich, er weiß nicht, was er zu tun soll, plötzlich sagt ihm eine innere Stimme, geh raus und frag den Schaffner um eine Zigarette. Und er geht raus und fragt den Schaffner um eine Zigarette und dann kommt gerade der Kontrolleur und sagt, entschuldigen Sie, haben Sie Feuer? Und dann nimmt er Zigarette, er hat noch nie geraucht in seinem Leben. Und raucht und der guckt nicht einmal in seine Abteil rein und dort waren die ganzen Bibeln. Weißt du, manchmal leitet der Herr auf ungewöhnliche Weise, unmöglich. Verstehst du was? Damit du verstehst, wie Gott arbeitet. Nicht im gewohnten Art und Weise, sondern ungewöhnlich. Ungewöhnlich, total ungewöhnlich. Du fällst aus dem Rahmen. So arbeitet Gott. Nicht, dass jetzt jemand sagt, ich muss jetzt rauchen. Nein, nein. Aber es kann passieren, dass das dir in die Quere kommt. Weißt du, Gott erreicht sehr viel, wenn er was erreichen will. Der lässt den Jonah fahren übers Meer, irgendwo mittendrin im Meer, dann kommt ein großer Sturm, das wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Denk an die Geschichte von Jonah. Und euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonah. Das ist nicht nur für die Juden und Israel, das ist für uns alle. Kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonah. Wir sind alle auf der Flucht vor Gott irgendwo und nicht gehorsam in den Kleinigkeiten, wie wir sein sollten. Alle, ganz ehrlich, Jeder einzelne von uns. Und Jonah ist auf der Flucht vor dem Herrn. Er flieht vor seiner Berufung, weil die Last ist ihm zu schwer, zu unmöglich. zu diesen Leuten in Nineveh, zu diesen Assyrern werde ich nie gehen. Die waren schlimmer wie der Adolf Hitler und wie die ganzen Nazis. So schlimm waren die. Weißt du, wenn du die Geschichte der Assyrer studierst und liest, die waren ohne Gnade. Die haben jeden geköpft, der ihnen in die Quere kam. Die waren unbarmherzig. Und deshalb waren sie so mächtig und so stark und so gefürchtet. Herr, aber zu diesen bösen Menschen werde ich nie gehen, lieber Gott. Weißt, stell dir mal vor, du wärst irgendwo draußen in den USA und der liebe Gott sagt zu dir, also damals in den 30er Jahren, 40er Jahren, geh nach Deutschland und sei ein Missionar, mein Bote. Ich habe eine Botschaft. Verstehst du, und Hitler regiert. Und der Gründer der Gemeinde Gottes, Hermann Lauster, der kam nach Deutschland mit seinem schönen Cadillac, landet in Bremen und sein Cadillac wird beschlagnahmt. Und dann muss er, was wollen Sie? Ja, ich bin Missionar, von wegen Missionar. Wir brauchen keine Missionare hier in Deutschland. Hitler, verstehst du, er von Gott den Ruf bekommt, nach Deutschland zu gehen. Alles unmöglich. Und dann hat er Getränke ausfahren müssen, von wegen Missionar. Und die Bäckereien bedient. Und das Schöne dabei ist, in Süddeutschland, fast in jedem Dorf, da wo er hinkam, zu jedem Bäcker, die hat er bekehrt. Die Bäcker haben nachts gearbeitet und dann hat er Zeugnis gegeben, Getränke verkauft, ausgefahren. Weißt du, Gott benutzt das Unmögliche. Er schickt dich manchmal in ein Land, in einen Dienst, in eine Aufgabe, ja, unmöglich. Du warst nicht einmal, und der Mann hätte mehr lesen sollen, die Zeitung und sonst was, dann hätte er gewusst, wer hier in Deutschland regiert. Und zu sagen hat, da ist der Antichrist und nicht, dass Deutschland braucht Jesus und seine Millionen. So, und er kam und Gott hat ihn gesegnet, trotzdem und gebraucht. Und jetzt bin ich hier. Ja, wie geht's jetzt weiter? Mein schönes Auto ist weg, meine Ersparnisse sind weg. Dann kam er sogar ins KZ nachher noch, weil er nicht lassen konnte zu predigen. So arbeitet Gott mal. Unmöglich, unmöglich. Und so ähnlich muss der Jona auch gewesen sein. Er lief vor seiner Berufung weg und Gott hat ihn eingeholt. Und jetzt ist auch wieder so unmöglich, schmeiß mich raus, Leute. Also es ist alles sowieso verloren hier. Schmeiß mich raus. Und in dem Moment verschafft der Herr einen Fisch. Ihr kennt ja diese Geschichte, muss ich euch nicht erzählen. So Fisch. Und dieser Fisch bringt genau dorthin. Der hätte genauso nach Athen bringen können. Aber nein, nach Joppe, da wo er weggelaufen ist, wieder an dem Punkt, wo er einfach ins Schiff gestiegen ist. Genau dort. Und plötzlich kotzt der Fisch und plötzlich kommt der Jona raus noch, wie er leibt und lebt. Haut verbrannt ein bisschen von der Säure und von diesem ganzen Ungeziefer, was das Vieh da geschluckt hat. Aber du siehst, so führt Gott. Weißt du, und Gott bringt uns dorthin, wo wir nicht hinwollen. Auch das gehört unmöglich. Gott gebraucht seine Kinder immer dort, wo es du gar nicht hin möchtest. Dass du sagst vielleicht nie, ich werde nie, 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 nie dorthin gehen. Und genau dort wirst du hingehen und ackern. So viele wissen gar nicht ganz genau, was sie wollen und so weiter, aber Gott bringt sie an den Punkt, früher oder später. Es dauert halt länger. Und die könnten viel mehr im Segen wirken, wenn sie besser Gott spuren würden. Wisst ihr, was das ist? Richtig mitlaufen. Richtig mitarbeiten. Gott würde sie viel schneller dorthin bringen. Aber sie suchen Bestätigung von Pastoren, Organisationen, von mächtigen Leuten, Autorität und so weiter. Und sie wissen nicht, Gott ist es der führt und leitet. Nicht die Menschen. Gott benutzt die Menschen, ganz gewiss. Aber es sind nicht die Menschen. Wir müssen lernen, genau konsequent das zu tun, was er gesagt hat. Hast du das alles getan? Und die Maria hat was ganz Tolles den Knechten dort in Kana gesagt. Was er euch sagt, das tut. Und warum wir manchmal so wenig Wunder erleben, Unmögliches, das gelöst wird und fertig gemacht wird, zubereitet wird, wunderbar, weil wir nicht immer das tun, was er gesagt hat. Füll die Krüge mit Wasser. Ja, Herr, ich habe alles getan, was du gesagt hast. Ja, aber das reicht nicht. Du hast nicht gefragt, und lieber Gott, und wie geht's jetzt weiter? Wir müssen nicht nur sagen, ja, ich habe getan, ich habe jetzt gebetet, ich habe es gesegnet, ich habe es vergeben, ich habe es losgelassen. Und jetzt frag, lieber Gott, wie geht's jetzt weiter? Jetzt nimm dieses Glas und bringt es dem Speisemeister. Aber Herr, der ist ein Ungläubiger, dieser Koch da. Der glaubt nicht an Wunder. Aber der Herr sagt, bring ihm das Wasser und er wird schon das Wunder erleben und das Wunder bestätigen. Und so war es auch. Was er euch sagt, das tut. dann wird alles gut. Wenn wir Gottes Hilfe wollen, müssen wir auch seine Anweisungen befolgen, ihr Lieben. Bei der Brotvermehrung, da mussten die Leute die Anweisungen Gottes befolgen. Nicht du, ich habe Hunger. Weißt du, Gott sieht die Not, dass du Hunger hast. Und er hat auch die Mittel, dich zu sättigen. Aber dann sagt er, lass die Leute hinsetzen, 50, 50, 50, 50. Immer in Gruppen zu 50, schön im Quadrat, dass man sie schnell und gut bedienen kann. Und die mussten zuerst mal lernen, sich hinzusetzen. 50 mal 50, so im Quadrat. Gott handelt erst, wenn wir seine Ordnungen und Anweisungen befolgt haben. Leider ist das so. Und wenn das nicht gemacht wird, kannst 100 Jahre auf das Wunder warten. Du wirst alt und grau und dein Leib erstirbt. Und du erreichst erst vielleicht im späten Alter noch die Gnade Gottes womöglich, so wie Sarah und Abraham. Weißt du, wir bewundern durch ihren Glauben, sie waren so treu, sie waren gar nicht so treu. Glaub mir das. Wir bilden uns ein. Sie haben gehandelt. Denk nur an das Panschal mit Hagar. Was da gewesen ist. Ja, weißt du, wir sind schon alt. Jetzt nehmen wir mal die Hagar, meine Magd, und zeug deinen Sohn oder ein Kind mit dieser Frau. Es war legal. Es war okay. Es wäre in Ordnung gewesen. Aber dann hat die Sarah diese Verheißung bekommen. Plötzlich erinnert sie sich, ja, ich bin eigentlich die Frau, die den Erben zur Welt bringen soll. Wir müssen die Ordnung Gottes einhalten, aber die zwei haben die Ordnung Gottes nicht eingehalten. In aller Liebe. Sie sind bis Haran gekommen, dann haben sie den Lot immer mitgeschleppt die ganze Zeit. Weißt du, wir schleppen manchmal einen Lot mit, Neffen, Nichte oder was es auch immer ist, wir schleppen die immer noch mit. Und wir bekommen erst die Lösung, die Antwort, dieses Unmögliche, solle dem Herrn etwas unmöglich sein. Der Herr kann 100 Jahre warten. 1000 Jahre auch, wenn es sein muss. Weißt du, er kann warten, er hat Zeit. Er hat ja die ganze Ewigkeit, er hat keine Uhr. So, und er wartet, bis die Knechte so in die Wolle sich kriegen und so sich streiten, dass der einen links gehen und der anderen rechts gehen. Und erst nachdem sie sich getrennt haben, liest die Geschichte. Dann passiert es, dass Isaac geboren wird. Dann kommt der Engel vorbei. Und auch nicht sofort, nachdem sie sich eine Weile getrennt haben und sich voneinander abgewöhnt haben. Weißt du, ich kann mir vorstellen, zuerst am Anfang werden die gedacht haben, ja, wo ist der Lot? Was macht der Lot jetzt ja eigentlich? Wie geht's denn dem Lot? Ja, der ist in Sodom, der ist dort gut aufgehoben. Der ist sogar im Rat, Gemeinderat oder Stadtrat. Wie geht's dem Lot? Nein, erst als sie den vergessen haben. Und dann kommt der Engel, nachdem er sich so richtig eingelebt hat in Sodom und sich getrennt hat von Abraham und die Sache wirklich ja erledigt war, erst dann kommt der Engel vorbei und besucht Sarah und Abraham und dann bringt diese Verheißung vorbei. In einem Jahr komme ich wieder, bis Gottes Anweisungen befolgt sind. Geschwister, wir wollen viel von Gott haben, wir haben eine tolle Verheißung, so viel wie Sterne am Himmel, so viel Sand wie Sand am Ufer, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein, aber erfüllen wir die Bedingung? Weißt du, Gott segnet uns, bis wir radikal uns von der Sippe trennen. Bis wir uns radikal von der Sippe trennen, geh aus deiner Vaterschaft, aus deiner Freundschaft, aus deiner Verwandtschaft. Gott hat alles inklusiv gesagt, das war in der Berufungsgeschichte. Hast du deine Berufung vollzogen, bist du ausgegangen, hast du alles zurückgelassen, nichts mehr, kein Lot, kein Vater mehr, nichts mehr dabei. Gott tat das Unmögliche und gab ihnen den Sohn Isaak, diesen verheißenen Sohn. Abraham, weißt du, was wäre gewesen, wenn Abraham früher den Isaak bekommen hätte? Er hätte ihn bekommen, wenn er konsequent gewesen wäre. Ich übertreibe es nicht, das ist meine Logik und mein Denken. Weißt du, wenn er Gott ernst genommen hätte, der hat gesagt, ich soll ausziehen, sofort alles verkaufen, alles auflösen, alles zurücklassen, ich gehe. Und Gott wird schon für mich sorgen. Aber das hat er nicht getan. Der arme Vater. Du sollst Vater und Mutter ehren, steht ja doch in der Bibel. Auch wenn die damals das Gesetz nicht hatten, aber in ihren Tontafeln stand es, sollst Vater und Mutter ehren. Ja, das muss man, das muss man. Das ist Anstand, das ist normal. Weißt du, Gott arbeitet, und jetzt bitte nicht schockiert sein, wir müssen manchmal sogar unanständig sein und sagen, weg, Ich muss über meinen Schatten springen. Ich muss Vater und Mutter absagen. Und Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ich muss radikal sein. Wie war das bei der Berufung der Jünger? Und sie verließen den Vater und die Netze und die Fischerei. Und sie verließen alles, die Boote. Und sie folgten Jesus nach. Und wir können nur gesegnet werden, wenn wir radikal auf Gott eingehen. Und als das Geaus sich erfüllte, und da heißt es, geh aus zu deinem Besten. So heißt es eigentlich. Nur geh aus, ist ein bisschen zu wenig. Gott hat gesagt, geh aus zu deinem Besten. Hier kannst du gar nicht dich entwickeln. Hier kannst du dich gar nicht gedeihen. Hier kannst du dich gar nicht weiterentwickeln. Hier kannst du nicht geistlich werden. Hier kann ich das nicht tun, was ich vorhabe mit dir. Hier kann ich dich nicht segnen. Du musst ausziehen. Aber mein Neffe, weißt du, der hat am längsten bei ihm ausgehalten. Der Neffe. Gott kann nicht das Unmögliche bei uns tun, solange wir viel zu viel zögern. In aller Liebe. Wir zögern viel zu viel. Weißt du, wir halten uns an dem Alten so lange auf. Wir pausieren so viel. Wir sind so unentschlossen. Gott will mit uns arbeiten und durch uns arbeiten. Aber wir machen nicht Tempo im Geistlichen in unserem Leben. Wir zögern viel zu viel. Wir zögern und Gott wartet auf unserem Gehorsam. Geh aus zu deinem Besten. Abraham, er ist gehorsam, da ging alles gut, aber dann blieb er stehen, mittendrin. 17 Jahre hält er sich auf dort in Haran. 17 Jahre. Was sucht er dort? Und es vergehen nochmals Jahre, bis er sich vom Lot getrennt hat. Und dann erst begann das Programm Gottes zu greifen. Es ist dem Herrn alles möglich. Wenn wir nicht im Willen Gottes sind, wie einst Abraham, machen wir viele Dummheiten in aller Liebe. Da sind wir auf Dummheit programmiert, was es auch immer ist. Dann greift Satan uns an, dann wird Abraham zum Lügner, weil er nicht im Willen Gottes war. Der Lot, ja, ich muss auf den Lot aufpassen, weil er den mitgeschleift hat und mitgeschleppt hat. Und bis die Sache so aussichtslos und hoffnungslos war und unübersichtlich war und so verworren war, die haben Krieg gehabt ständig mit den Herden, dass Lot und Abraham gesagt haben, wir trennen uns. Das war die Lösung der Probleme. Wir trennen uns. Wir trennen uns. Und erst dann ist er dort angekommen, wo Gott ihn haben wollte. Erst dann. Was manche Leute denken, ich muss halten um jeden Preis die Sache. Nein, du musst nicht halten. Du musst Gott gehorchen, was Gott dir gesagt hat am Anfang deiner Berufung. Und jeder hat von irgendwo eine Berufung. Vergiss nicht, was dir gegeben worden ist bei deiner Handauflegung, steht es beim Timotheus in der Bibel, was durch Weissagen, durch prophetisches Wort oder sonst was geschehen ist, was Gott dir gesagt hat. Weißt du, bist du konsequent in der Sache geblieben? Paulus war ein auserwähltes Werkzeug, aber was macht er? Er geht nach Hause und fängt an zu häkeln. Ja, Zelte zu bauen in Tarsus. Geht nach Hause, bis wieder jemand kommt und ihn aufsucht und sagt, Bruder, du sitzt am falschen Platz, nicht beim Häkeln. Nein, du sollst beim Predigen dich erwischen lassen. Nicht beim Zelte machen, das kannst du noch immer nebenbei machen. Aber dein Platz ist, das Evangelium hinauszutragen. Du bist ja ein auserwähltes Werkzeug. Und hier in Tarsus verrostest du. Und viele Menschen verrosten, weil sie am falschen Platz sind in ihrem Leben. Nicht dort, wo Gott sie haben möchte, was es auch immer heißt. Es heißt nicht, dass du jetzt gleich Gemeinde verlassen musst, dass du ausziehen musst, ins Ausland gehen musst. Nein, du musst das tun, was Gott dir gesagt hat. Ich will dich ganz haben. Komplett. Mit Haut und Haaren. Und Gott wartet uns. Und er wartet mit seinen Wundern bei uns, bis wir soweit sind, bis wir nachgekommen sind. Bis unser Herz soweit ist. Und dann kann er uns erst segnen. Gott könnte uns viel mehr segnen, wenn wir bereit wären. Denk an den reichen Jüngling. Der war so reich, als Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und was heißt von diesem guten Mann? Er ging traurig davon. Und so viele gehen traurig durchs Leben, depressiv werden sie, krank werden sie, schwach werden sie. Was weiß ich, was sie noch alles werden. Er ging traurig davon. Und immer wieder gedacht, hätte ich was gemacht, aber wie soll ich das machen? Das ist so kompliziert, alles hier aufzulösen und den Armen zu verschenken. Als er dann endlich das getan hat Und wahrscheinlich war das Johannes Markus, dieser reiche Jüngling. Erst dann hat Gott ihn benutzt. Erst dann, als er bereit war, alles loszulassen, den Armen zu geben und aufs Missionsfeld zu gehen. Und das war sein Elternhaus. Dort war dann die Gemeindeversammlung. Dort haben sie den Heiligen Geist bekommen. Das war der Raum, wo der Söller war. Und das, wo die Gemeinde sich, das war das Gemeindezentrum, und so weiter. Und er geht in die Mission und wird ein guter Mitarbeiter bei Petrus und beim Paulus. Schreibt das Markus-Evangelium nachher später, dieser Jüngling. Aber zuerst einmal, er ist nicht bereit. Und deshalb muss er warten. Macht vieles durch in seinem Leben. Gott liebt uns. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Er liebt uns und er kommt mit jedem von uns zum Ziel, ob wir das glauben oder nicht. Ist egal, er kommt mit uns zum Ziel, auch auf Umwege. Und Gott benutzt gerne Umwege, benutzt gerne die Hintertür. Er bringt uns ans Ziel. Er erlaubt, dass wir in schlimme Lagen hineingeraten, dass der Ärger sich so steigert, dass die Wellen so hoch werden, dass wir 14 Tage keine Sonne mehr sehen, dass unser Kragen platzt, dass wir Dinge durchmachen müssen, dass wir sagen, was soll denn das alles? Das alles hat der Herr uns befohlen und zugelassen. Diese Turbulenzen. Das ist nicht der Teufel. Das sind Zulassungen. Und wir müssen ehrlich sein. Gott lässt uns manches zu. Und endlich, nachdem so viel Krach ist im Hause Abraham und Lot, kommen wir, trennen uns. Und die haben selbst nicht mehr geglaubt, dass da noch überhaupt was wird jetzt. Die haben Hoffnung gehabt, der Lot wird vielleicht der Erbe. Der Lot wird hier den Namen Abraham weitertragen. Der Neffe, das bleibt ja in der Familie. Nein, Gott wollte, dass der ausscheidet hier. Und dieser Lot, ja, er löst sich, geht nach Sodom. Und jetzt wird für die alten Leutchen Zeit, ein Kind zu bekommen. Aber das ist schwierig. Versuch einmal mit 100 Jahren Papi zu werden. Mit 100 Jahren, da tut der Rücken weh. Und da kann man sich nicht mehr hinbücken. Dann hat man, was weiß ich, alle 100-Jährigen, schon 50-Jährige haben Probleme. Aber jetzt soll die Mutti mit 95 soll noch Mutti spielen. Und fit sein und so weiter. Weißt du, das ist nicht mehr, die hätten sich viel ersparen können, wenn sie Gott besser reagiert hätten. Flotter gegangen wären. Da hätten sie 20, 30 Jahre sich ersparen können. Und wir könnten manchen Umweg uns ersparen, liebe Leute, wenn wir Gott schneller gehorcht hätten. Gesagt haben, ja Herr, ja Herr, ja Herr, yes Lord. In jungen Jahren wäre alles viel einfacher gewesen für diese beiden, Abraham und Sarah. Da hätten sie noch so viel Zeit gehabt, mit dem Isaac zu spielen, den Isaac zu entwickeln. Da hätten sie noch die Enkelkinder sehen können, womöglich sogar noch die Urenkel. Und da wäre vieles nicht passiert in der Familie Abraham. Aber du siehst, da ist so viel passiert, weil ja die Aufsicht gefehlt hat, der Opa gefehlt hat, der Patriarch gefehlt hat. Hätten sie richtig auf Gott gehört, hätten sie das Kind auch viel besser genießen können. Nicht aufessen, genießen. Freude an diesem Jungen. Aber jetzt, oh, Eliezer, pass du auf den ein bisschen besser auf. Such du für ihn eine Frau aus. Und so weiter. Da hätte das alles sich sparen können und nicht andere schicken müssen als Bedienstete für den Jungen. Sie hätten viel mehr dem Jungen geben können, viel mehr aus seinem Leben machen können. Du siehst hier das Versäumnis. Und weißt du, manchmal fragt man sich, warum leiden die Familien so? Weil hier irgendjemand, der gläubig war und gläubig sein sollte, gezögert hat. Nicht mit so, wie der Herr es wollte. Ja, Herr, weißt du, das Teufels liebste Möbelstück ist die lange Bank. Immer so auf die lange Bank geschoben, später. Später. Ja, Herr, wenn der Opa nicht mehr da ist, dann, wenn der Fall erledigt ist, wenn wir ein Haus gebaut haben, wenn wir Auto gekauft haben, wenn ich ausgelernt habe, und dann ist es zu spät, oft. Es ist nicht zu spät ganz. Gott kann noch in letzter Minute noch was tun, aber wir haben zu lange gewartet. Wir hätten mehr vom Leben gehabt, wenn wir nicht so gezögert haben. Unser Zögern verkürzt unseren Segen. Das hat Gott mir gezeigt. Unser Zögern verzögert unseren Segen. Weil wir zu zögern. Wir könnten viel mehr, viel rascher vorwärts gehen und viel mehr erreichen. Der uns blockiert, ist der Teufel, Satan. Er versucht uns immer zu blockieren. Aber das kannst du doch nicht. Weißt du, der Teufel wird moralisch und versucht uns moralisch fertig zu machen. Das könnt ihr doch gar nicht. Und Papa, hier allein in Ur in Chaldea zu lassen, das könnt ihr doch nicht. Aber du weißt nicht, wie dieser alte Mann ein Ballast dann wird, wie es alles aufhält und blockiert, den Segen Gottes, Gottes Pläne sogar. Gottes Pläne in unserem Leben werden vereitelt und verhindert. Der Teufel versucht, unsere Berufung zunichte zu machen, uns aufzuhalten. Das könnt ihr nicht. Wenn du Gott dienen willst, du musst über deinen Schatten springen. Du musst sagen, ja, ich mache das. Ich tue das, weil Gott es will. Satan, seine Taktik ist, uns abzulenken. Er arbeitet immer mit so feinen Argumenten. Immer, eigentlich gar nicht mit schlechten Argumenten. Vater, das musst du ja den Vater pflegen. Und so weiter. Jemand Ungebetenes kommt plötzlich in dein Leben hinein. So kommt der Teufel. Da kommt jemand, wo Hilfe braucht. Und da konzentrierst du dich auf diesen Fall. Und du wirst abgelenkt durch diese satanische Störung. Etwas fällt herunter. Plötzlich klingelt das Telefon. Und dann bist du nicht mehr bei der Sache. Dann hast du den Faden verloren. Und jemand kommt vorbei und bringt dir was vorbei. Und kommt ein Gespräch und so weiter. Und schon bist du abgelenkt. Der Teufel versteht dich raffiniert vom Ziel abzulenken. Er stört dich immer mit guten Absichten, mit guten Gründen, mit guten Argumenten, mit einer guten Sache. Ist doch gut. Abraham, du kannst den Vater nicht allein lassen. Der verhungert. Aber der hat ihn mitgenommen. Wahrscheinlich hat der Vater gesagt, ja, ich gehe mit. Ich will auch Gott gehorchen. Weißt du, und das Problem ist, der Vater, dieser Abraham, sein Vater, hat keine Berufung gehabt. Gott hat nicht gesagt, nimm deinen Vater mit oder der Vater soll sehen. Der soll zu Hause bleiben. Gott hat gesagt, löse dich von deinem Vater, löse dich von deinem Elternhaus, löse dich von deiner Sippe, löse dich. Und ja, ich gehe mit, ich will auch Gott dienen. Du kannst nicht Leute mitnehmen, die Gott nicht berufen hat. Die werden ein Ballast für dich. Die werden eine Last für dich, nicht nur ein Ballast. Gott will mit dir etwas Unmögliches vollbringen, etwas Neues beginnen. Nicht mit dem Vater. Der hat sein Leben gelebt. Viele fangen gut an. Und das ist, was ich bei Christen sehe, die fangen wunderbar an. Erste Liebe, erstes Feuer. Ach, was wir für den Heiland alles tun wollen und können. Erleben so viel Gute, so viele Segnungen, werden gefördert, werden gebraucht, werden. Die fangen an, schon Gott zu dienen in der und jener Sache. Doch dann kommen die blöden Dämonen. In aller Liebe und bringen dich ab von den schönen, wunderbaren Anfang, von der ersten Liebe. Weißt du, da wird man immer kritischer, immer mürrischer, immer mehr fängt man an zu nörgeln, das ist nichts und da ist man nicht zufrieden und das gefällt einem nicht. Dann kommen noch die lieben Leutchen, die laden dort. Weißt du, du musst was Neues kennenlernen, was anderes kennenlernen, was Besseres kennenlernen und so wirst du abgelenkt von deiner Berufung. Und die Leute laden dich ein, dann musst du auch die Gemeinde noch kennen und die Konferenz noch besuchen. Und dann lernst du die verschiedensten Meinungen, verschiedensten Sekten kennen. Weißt du, ich bin manchmal schockiert über Leute, die haben gut angefangen. Da waren sie bei den Adventisten, dann waren sie bei den Jehovas Zeugen. Einige sind sogar bei den Mormonen gelandet und einige sind bei Spiritisten gelandet am Schluss. Weil sie immer nach mehr suchen, nach was Besserem suchen. Ja, die müsst ihr auch kennenlernen. Was die für eine wunderbare Ordnung haben. Aber der Teufel hat auch eine gute Ordnung, glaub mir das. Der ist kein Chaot. Der Teufel ist ein Perfektionist. So. Und am Schluss bist du entwurzelt und von deiner Berufung ist nichts mehr da. Von deiner Berufung ist nichts mehr da. Du bist verwirrt, verunsichert und ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber meine Oma hat gesagt, wenn ein Vogel aus dem Nest fällt, darfst du nicht berühren. Du musst einen Handschuh nehmen und in den Nest wieder setzen. Sobald die Mutter da nach Menschen riecht, weiß nicht, ob es wahr ist, kann ich nicht sagen, aber es kann auch Jägerlatein sein, aber egal was es ist, und so weiter. Wenn Menschengeruch an einem Tier ist, nimmt die Mutter nicht mehr an. Und wenn an dir so viel satanischen Geruch ist, weltlichen Geruch ist, bösen, negativen Geruch ist, nimmt der liebe Gott dich nicht mehr an. Da musst du zuerst mal in eine Quarantäne dann, wenn du wieder zurückkommst und Gott anfangen möchtest zu dienen und wieder brauchbar zu werden. Weißt du, da musst du zuerst mal durch die Hölle durch und dort so richtig, ja, alles ausgebrannt und ausgeschmolzen werden. Und dann hat der liebe Gott eine große Mühe mit einem. Und manchmal sehe ich so viele Leute, die haben so viele Qualitäten. Eigentlich können sie schon alle predigen und können irgendwo schon Missionare sein. Aber diese Leute haben ihre Berufung verloren durch den ganzen Rum und hin und her treiben. um sie dann auf den richtigen Weg zu bringen, ist dann sehr schwierig. Und das ist der Zustand der Christen hier, dieser ganze Irrweg in der westlichen Welt, also das ist entsetzlich manchmal, ihre Leiber sind schon erstorben. Das, was Gott in ihnen gelegt hat, dieses neue Leben ist erstorben. Das Feuer ist erloschen. Die erste Liebe ist erloschen. Da ist nicht mehr diese Begeisterung, weil sie so viel ausprobiert haben und experimentiert haben, sich da die Pfoten verbrannt haben, dort die Pfoten sich verbrannt haben. Da ist nichts aus ihnen geworden. Und am Schluss sind sie nur noch gebrannte Kinder der Zeit. So, sie sind am Schluss so nichts mehr brauchbar. Dann fangen sie an zu spinnen, zu fantasieren und zu, ja, sich selbst dann als der liebe Gott auszugeben. Ich kenne irgendjemand hier in Berlin, nenne keinen Namen, vielleicht kennen einige diese Personen, weißt du, der hat so gut angefangen, der gute Mann. Wirklich ganz gut angefangen. Aber dann, irgendwo hat er gesagt, nein, jetzt bin ich schon so weit, ich kenne die Bibel, jetzt kann ich predigen. Und dann hat er angefangen zu predigen, hat die Leute im Weißen See da im Teich getauft sogar noch, die er da irgendwo in seinem Hauskreis hatte. Und jetzt kann ich predigen. Weißt du, manche Leute, die werden nie dienen. Weißt du, man muss in einer Gemeinde sein, in einer Gemeinde reifen, in einer Familie reifen. Man muss wirklich das werden, was Gott wollte, an dem Punkt angekommen sein, in das Land, das ich dir zeigen werde. Weißt du, wir sind nicht durch Zufall in der Gemeinde hier. Und die Gemeinde ist kein Zufallsprodukt. Weißt du, Gott hat gefügt und Gott tat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Aber das ist ein weiter Weg manchmal, bis man sich so voll integriert hat in der Familie Gottes. Bis die Geschwister einen angenommen haben. Ich kenne Leute, da ist das fünfte Kind geboren und dann hat doch der Kleine, der Nächste, gleich dem im Finger gebissen und gesagt, was, du frisst uns noch auf, wir haben selber nicht mehr viel zu essen und so weiter und beißt den Finger dem Kerl. Die Geschwister müssen dich annehmen, die Geschwister müssen dich akzeptieren, du musst deinen Platz finden in der Familie Gottes und dann erst kannst du Gott anfangen zu dienen. Sonst wirst du nie dein Lebtag nie Gott dienen. Denk an Paulus, der wurde zurückgeführt nach Antiochien. Dort kannst du mal dienen. Vier Brüder dienen da gemeinsam dem Herrn und plötzlich, nachdem sie schön gedient haben, spricht der Heilige Geist, sendet mir aus. Dann arbeitet der Heilige Geist weiter. Der Heilige Geist arbeitet bei vielen nicht mehr weiter, weil sie nicht an dem Platz sind, wo Gott sie haben wollte. Nur nebenbei. Gott konnte den erstorbenen Leib der Sarah noch befruchten. Das war Gnade. Weißt du, sie hat selbst darüber gedacht, das geht doch nicht, lieber Gott. Also bitte, du blamierst dich noch mit mir. Das geht doch nicht. Sie hat selbst nicht daran geglaubt. Und vielleicht glaubst einer oder andere, der jetzt diese Predigt heute hört, glaubt auch nicht mehr. Also mit mir kann Gott nicht gebrauchen. Gott kann noch auch aus alten Kartoffeln noch junge Kartoffeln machen. Die müssen in die Erde gesteckt werden. Die müssen in ihrem Platz dorthin ankommen, wo sie hingehören. In die Erde, nicht im Kochtopf. Die dürfen und können nicht nur vernascht werden. Weißt du, viele Christen möchten nur vernascht werden. Oder dass sie einfach, ja, gute Kartoffelsuppe geben. Nein, du musst in die Erde gesteckt werden. Nur dann gehst du auf. Du musst sterben. Der Leib ist erstorben. Willst du so lange warten, bis du 85 bist, um Gott zu dienen? Willst du so lange warten, bis nichts mehr da ist von dir, bis du zitterst und sagst, lieber Gott, ich möchte dich lieb haben, ich möchte dir dienen. Nein, du solltest aufwachen zur angenehmen Zeit, solange es möglich ist, solange du noch was kannst und nicht bis der Teufel alles bei dir zerstört hat, geraubt hat und vernichtet hat, bis du total verbraucht bist. Weißt du, ich bereue nicht. Manchmal ist es so, manchmal stehe ich vor dem lieben Gott und sage, lieber Gott, guck mal, ich habe meine ganze Jugend, alles dir geopfert. Weißt du, und manchmal denke ich, ich hätte noch vielleicht auch was anderes machen können. Manchmal hätte ich auch Lust gehabt, auch die Möglichkeiten gehabt. Aber nein, was habe ich gemacht? Dem lieben Gott gedient. Und wenn ich im Nachhinein mein Leben zurückschaue, ich muss sagen, bereue es nicht. War gut, es war okay. Die Sache hat sich gelohnt. Für die Ewigkeit auf jeden Fall hat sich gelohnt. Aber jetzt stell mal vor, wenn einer anfängt, Gott erst im Alter zu dienen. Der große amerikanische Evangelist Modi, der hat dann mal irgendwo missioniert und da haben sich zwei Leute bekehrt, zwei ältere Leute und ein Kind sich bekehrt. Dann sagt er, ich habe ein ganzes Leben und zwei halbe Leben gewonnen. Die Alten, die haben schon ihr Leben verlebt, aber die Jungen oder der Junge, der den er da bekehrt hat, das war noch ein ganzes Leben. Der hat nicht nur die Seele für Jesus gewonnen, sondern auch das Leben für Jesus gewonnen. Wer ein Kind zu Jesus führt, gewinnt nicht nur eine Seele für Jesus, sondern auch ein ganzes Leben. Verstehst du? Und wenn das Leben auch schon verlebt ist, wenn es nichts mehr da ist, was kannst du? Du kannst nur noch deine Seele dem Heiland bringen. Naja, ist auch was. Wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Aber das ist so wenig. Verstehst du? Wir möchten auch Frucht haben und nicht nur dürres Holz. Und deshalb lasst uns alles daran setzen, solange es heute heißt es auch in der Bibel, solange ihr es heute heißt und ihr heute seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Weißt du, Gott redet. Gott will das Optimale aus deinem Leben noch machen, was noch zur Verfügung steht. Vielleicht noch 10 Jahre, 15 Jahre. Ah ja, der Herr Jesus kommt bald wieder. Vergiss es. Egal, wenn er kommt. Martin Luther sagt, wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Fang an, heute dein Leben so einzusetzen, dass das Unmögliche möglich wird. Ich erwarte, dass der Apfelbaum wächst und dass der Apfelbaum Frucht trägt und dass ich diese Frucht noch genießen werde. Und wenn nicht, Lob und Dank. Ich habe mein Möglichstes getan. Erst als Abraham sich von Lot trennte, erst dann wurde er ein Segensträger. Erst dann hat sich der Herr ihm wieder ganz neu offenbart. Erst dann gab es Durchbrüche in seinem Leben. Und wir wundern uns manchmal, warum wir in unserem Leben keine Durchbrüche haben. Und ich kann dir eines sagen, wir sind nicht konsequent. Wir sind nicht konsequent, wir bleiben in Haran. Ja, in Syrien war das irgendwo, oder Libanon. Wir bleiben in Haran, vor dem gelobten Land. Wir sind nicht im gelobten Land, sondern vor dem gelobten Land. Und das ist die Situation, wo viele Christen sind. Sie sind schon was gegangen, schon ziemlich weit. Durch die ganze Strecke da, diese Seitenstraße, ist er gezogen, bis nach Haran. Aber er ist nicht ins gelobte Land gekommen, bis der Vater gestorben ist. Er hat schon gehandelt, er war schon gehorsam. Ja, ich habe mich taufen lassen, ich habe das und das vollbracht und das getan, aber nicht konsequent. Wir haben unterwegs zu viele Kompromisse gemacht. Aus unseren Kompromissen schlägt der Teufel Kapital, glaub mir das. Aus unseren Kompromissen, da lebt der Teufel gute Zeit. Schau dir das Leben von Lot an. Lot wäre in Ur in Chaldea besser aufgehoben gewesen wie hier in Sodom und Gomorra. Der ist nur weggelaufen dort. Ich will auch etwas was Neues erleben. Ich will auch auswandern. Ich will auch mit Gott gehen. Er sollte zu Hause bleiben. In 1. Mose 19, 12 bis 38, kannst du die Geschichte nachlesen, verliert er alles. Und wie endet er? Wie enden seine Töchter? Er verlor alles, was er gewonnen hatte. Nur noch sein nacktes Leben rettet er. Und dafür war er so viele Jahre ein Ballast für den Abraham. So viele Jahre ein Ballast. Und Leute, die ein Ballast sind, die enden katastrophal. Die sollten lieber an dem Platz bleiben, wo die sind. Und wenn Gott sie dich berufen hat, sollen sie nicht in die Missionsarbeit gehen oder was weiß ich, Gemeindearbeit oder was auch immer ist. Da, weißt du, durch Kompromisse gewinnt man nichts. Da gewinnt man nur Unehre. Mensch, guck mal, wie der endet. Inzest betreibt er dann nachher am Schluss mit seinen Töchtern. Man verliert durch Kompromisse nur seine Ehre. Kompromisse machen einen krank und schwächen einen. Gott ist gegen Kompromisse. Weißt du, was der Herr Jesus sagt? Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder oder. Entweder oder. Humanisten wollen immer nur Dialoge haben und nur unterhalten und nur Gedankenaustausch. Aber weißt du, Gott hat uns nicht geschickt, nur Gedanken auszutauschen und Dialoge zu führen. Er hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen Jesus bezeugen, Jesus ausleben, Jesus repräsentieren. Es passiert Großes, wenn man das tut, was Gott uns befohlen hat, was Jesus uns befohlen hat. Jesus sagt, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist den ganzen Weg zu Ende gehen, bis ins gelobte Land. Was ich euch befohlen habe. Also viele hören nur was, ach, der Herr hat es gesagt, und dann rennen sie. Aber sie tun nicht das, was er befohlen hat, alles. Bis in die Detail, bis in alle Kleinigkeiten. Ein Pilot wartet vor dem Abflug und vor der Landung immer auf die Anweisung vom Tower. Wie soll ich landen und wie soll ich starten? Er wartet auf die Anweisung. Was sagt das Bodenpersonal? Wie geht's weiter? Und deshalb, selbst wenn er nachher fliegt, da kann er selber ein bisschen gestalten und kreativ sein. Aber zum Landen und zum Starten braucht er die Anweisung. Wir hätten weniger Verwirrung, wenn wir mehr den Anweisungen Gottes folgen würden. Weitergehen, weitergehen. Wir bleiben hier nicht stehen, wir haben keine bleibende Stadt. Wir nehmen nichts mit, was Gott uns nicht erlaubt hat, mitzunehmen und befohlen hat, mitzunehmen. Weißt du, in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel steht, wir sollen nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Wenn wir was hinzufügen, wird Gott uns von den Plagen hinzufügen, was in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn wir was wegnehmen, wird uns von dem Baum des Lebens, vom Holz des Lebens wegnehmen, was dort drin uns versprochen worden ist. Also wir sollen immer konsequent sein. Damit erreichen wir das Optimale in unserem Leben. Es gibt dir heute die Anweisung und er sagt dir, was du zu tun hast. Vielleicht weißt du ganz genau, vielleicht klopft der Herr bei dir an. Du weißt ganz genau. Weißt du, du denkst es nicht, dass du es weißt, aber du weißt es, wenn du ehrlich bist. Manchmal unterdrückst du das, manchmal verdrängst du das, manchmal ignorierst du das und überspielst was, den Starken. Oder was weiß ich, welchen auch du spielst. Weißt, du lachst wie die Sarah. Das klingt sehr lustig und spaßig. Du kannst gar nicht glauben. Soll ich das sein? Soll Gott das von mir gedacht haben, dass ich noch Mutter werde? Unmöglich. Aber Gott hat es gesagt. Die Berufung, als Abraham berufen wurde, da lebte Sarah schon mit Abraham zusammen. Und das gilt für beide. Das gilt für beide, was Gott ihnen gesagt hat. Du sollst dein Nachkommen sein, nicht das Kind von der Hagar, von dir, Sarah, von dir. Das glaubt sie gar nicht. Sie hat sich selbst aufgegeben schon womöglich. Dein Leib ist schon vielleicht erstorben. Du bist schon tot, lebst noch ein bisschen, vegetierst dahin. Aber er hat dir gesagt, du sollst was Besonderes sein. Du sollst mir ein Zeuge sein. Du sollst mein Diener sein oder Dienerin. Weißt du, und deshalb geh jetzt nach innen und frag den Herrn, Herr, was kann ich noch werden? Was ist noch möglich? Was hast du mir verheißen? Bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt oder in irgendeiner anderen Situation. Weißt du, die Stimme Gottes ist noch nicht verklungen. Die letzte Strophe ist noch nicht von Gott gesungen worden oder von den Engeln des Himmels. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und Gott kann dich wieder zurückbringen an dem Punkt, wo du wieder ein Segen sein kannst, wo du wieder nützlich sein kannst im Reich Gottes und wo Gott dir wieder Nachkommenschaft geben kann. Und ich meine, ja, so ein Isaac, so ein Sonnenschein, aber du wirst natürlich dich schwer tun jetzt mit diesem Isaac. Der Lümmel, der springt, der läuft, der rennt und du kommst nicht mehr nach. Da musst du die Magden vorschicken und bitte hol mir den Jungen zurück wieder. Kannst du das vorstellen? Ich kann mir vorstellen, so ein alter Beduine und Beduinen, wie sie da mit so einem kleinen Jungen da großziehen wollen. Nicht mehr einfach. Es wäre früher viel einfacher gewesen. Und ich sage dir eines, vor 10 Jahren wäre es einfacher dir gewesen, Gott zu dienen als heute. Heute ist es sehr kompliziert. Vor 20 Jahren wäre es noch viel einfacher gewesen. Vor 30 Jahren wäre es noch viel einfacher gewesen, auf den Weg zu kommen und zu sagen, jetzt, lieber Gott, ich lerne Musik, ich lerne Predigen, ich lerne Schreiben, ich lerne Malen, ich mache das und ich werde dich verherrlichen. Jetzt Noten lernen, jetzt singen lernen, jetzt sprechen lernen, schreiben lernen. Ab 25 lernt man sowieso die Sprachen schwer. Kannst nur noch in neuen Zungen sprechen. Verstehst? Das ist, was der Heilige Geist hilft. Aber bis 25, du hast die Möglichkeit, da hättest du was machen können. Und da heißt es, Herr, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend. Da heißt es ja, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, was ich verpasst habe, was ich verpennt habe, was ich verschlafen habe. Und willst du noch weiter zögern? Heute, so du meine Stimme hörst. Weißt du, lass dich heute aufwecken von Gott. Dich aktivieren vom Herrn. Einmal ist es zu spät. Einmal kommt kein Zug mehr. Gott gibt ganz klare Anweisungen. Weißt du, die sind so konkret. Du kannst nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Der Heilige Geist hat dir in dein Herz hineingeschrieben. Das Monogramm Gottes ist in deinem Herzen. Du weißt es ganz genau. Der Prophet sagte zu Naaman, lass dich 7-mal taufen. 5-mal reicht's nicht. 3-mal auch nicht. 1-mal reicht es auch nicht. Lass dich 7-mal im Jordan taufen. Oder dem Blinden, Johannes 9, Vers 11. Wasch dich am Teich Siloa. Weißt du, Gott gibt ganz konkrete Anweisungen, was du tun solltest, damit du deinen Segen erlebst, damit das Unmögliche bei dir möglich wird, damit die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Er gibt dir ganz klare, konkrete Anweisungen. Er befahl dem frustrierten Petrus, Petrus, wirf dein Netz nochmals aus, tu das, gib dich nicht auf, gib deinem Leben noch einen Rippenstoß und einen Anstoß und wage es noch einmal, probier noch einmal mit einem Fischfang. Folge heute den Anweisungen des Herrn, was er dir sagt. Weißt du, Gott will mit dir noch was anfangen. Du bist noch nicht beim Schrott und abgeschrieben. Vielleicht bist du von der Gesellschaft abgeschrieben. Und viele Menschen sind abgeschrieben von unserer Gesellschaft. Schon mit 20. Guck mal, die hohe Arbeitslosigkeit in Europa, was wir haben, ist ja katastrophal. Aber weißt du, was ich sagen will? Gott will die Jugend haben. Gott will die Menschen haben. Bloß die Menschen suchen Arbeit im Materiellen, aber sie suchen nicht, dass Gott sie benutzt, dass Gott durch sie arbeitet. Sie wollen Geld verdienen, aber es geht nicht um Geld verdienen, sondern um Gott dienen. Es geht um Gott dienen. Es geht um Gott dienen und Gott will die Menschen haben, aber sind sie Schrott und ja, sind arbeitslos. Fang an, den Anweisungen Gottes zu folgen und er will deinen Willen stärken und dir einen starken Willen geben, dass du sagst, mit meinem Gott kann ich. Ja, viele gehen dann auf die Bibelschule und denken, das wäre vielleicht der Weg auf die Bibelschule. Nein, du solltest in die Schule Gottes gehen und das ist die Bibelschule. Weißt du, Bibelschule ist mehr als nur aus der Bibel was zu lesen und herauszulesen und interpretieren. Bibelschule ist, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernet von mir. Das ist die Bibelschule, von Jesus lernen. Aber die meisten denken, ich muss in die Bibelschule gehen. Nein, komm in die Nachfolge Jesu, fang an Jesus nachzufolgen und der wird dich schon auf den richtigen Weg bringen. Der wird dich schon zum Ziel führen. Du wirst schon deinen Isaac kriegen. Und sagst, ich kann nicht mehr. Gott kann schon die Steine erwecken als Nachkommen für Abraham. Gott kann das. Er will dich fest und unerschütterlich machen. Er will dich, ja, übermenschlich machen. Der Leib ist erstorben, kann ich nicht mehr. Weißt du, zerbrochen, ruiniert, kaputt, unbrauchbar. Aber Gott sagt, ich will mit dir was machen, gib dein Leben in meine Hand. Und du fängst an, dein Leben wieder ganz neu zu meistern. Und du musst nicht jetzt groß nach außen gehen, sondern geh mal nach innen zuerst mal. Fang mal nach innen. Und ich bin überzeugt, wir haben ein Potenzial in unserem Land, in unserer Gemeinde und hin und her. Wir haben ein Potenzial, was Gott gebrauchen kann, wenn sich Menschen nur gebrauchen lassen würden. Wenn Gott in uns ist, dann haben wir übermenschliche Kräfte, Leute. Aber wir müssen mitgehen. Den ganzen Weg, wo der liebe Gott uns haben will. Ja, aber weißt du, die Gemeinde, diese Gemeinde will ich nicht. Aber gerade diese Gemeinde will der Herr vielleicht für dich gebrauchen, dass du wächst, dass du aufgehst. Und die Menschen, weißt du, ich kenne so viele Leute hier in Berlin, auch die herumtippeln und herumlaufen. Die versuchen da ihren Hausgeist zu gründen, ihre Gemeinde zu machen und so weiter. Was ist? Sie bringen ein paar Leute zusammen und wieder löst sich das als Luft auf. Und machen Sachen, die sind alles nur Bluff, sind nur alles Seifenblasen. Die denken, das ist das große Glück. Weißt du, wenn Gott nicht mitmacht, arbeiten alle umsonst, die daran arbeiten. Und Gott kann nicht mitmachen, macht nicht mit. Gott ist kein Hampelmann und keine Hans Wurst. Weißt du, erst wenn Gott mitmacht, dann hast du Zukunft. Dann hat dein Leben Zukunft. Wie heißt es einmal im Wort Gottes? Denn man soll ganz deutlich sehen, dass die übermenschliche Kraft, die von Gott kommt und nicht von mir, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, obwohl ich von allen Seiten bedrängt bin, werde ich nicht erdrückt. Obwohl ich oft nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Ich werde verfolgt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder auf. Das ist wie Gott, wenn Gott arbeitet. Das ist das, wie das Unmögliche möglich wird. Ich werde niedergeworfen, liege manchmal auf die Nase, aber ich komme immer wieder hoch, krempel wieder die Ärmel hoch und sage im Namen Gottes, wir gehen weiter. So oft im Leben sieht es so aus, als wenn wir nie mehr wieder hochkommen würden. So oft, wenn du ehrlich bist, so oft sieht es aus, als wenn wir nie mehr schaffen würden, als wenn wir nie mehr Anschluss finden würden, als wenn es überhaupt nichts mehr weitergehen würde. Weißt du, und plötzlich kommt der Herr und gibt eine neue Chance. Und wir sollen die neue Chance ergreifen. Wir sollen die neue Chance ergreifen. Vielleicht hast du alles hingeschmissen und es ist vielleicht gut, dass du alles hingeschmissen hast. Damit kannst du wieder neu anfangen. Du kannst wieder von vorne anfangen. Und wir sollten Mut haben für einen Neuanfang in unserem persönlichen Leben. Herr, das war nichts. Aber ich fange nochmal mit dir an. Genauso wie früher. Noch einmal im Glauben fange ich an. Ich gehe nochmals fischen. Nochmals werfe ich das Netz aus. Noch einmal. Weißt du, wie war es beim Simson? Seine Augen waren ausgestochen. Er hat versagt. Elendlich und jämmerlich. Und so weiter, ist reingelegt worden, ist betrogen worden und dann wird er sogar vorgeführt im Dagons Tempel und so weiter. Jetzt wollen alle sehen, der Starke, der uns einmal so viel Schaden zugefügt hatte, jetzt wollen wir sehen, was der kann. Der ist in der Tretmühle der Philister und so viele sind in der Tretmühle der Philister gelandet. Unmöglich, unmöglich. Dieser Starke muss einfach arbeiten für die Philister, fürs Geld, für das Materielle, für das Sichtbare. Und die machen sich lustig. Das ist der Starke, weißt du? Einmal, da konnte die Stadttore von Hebron wegtragen, 20 Kilometer weit weg, wo 10 Mann nötig waren, um sie zu schließen überhaupt. Dann nahm er auf seine Schulter und pst, ist abgehauen. Und dieser muss jetzt die Tretmühle der Philister treten. Und so viele Christen treten die Mühle der Philister, sind im Dienst der Philister, im Dienst dieser Welt, denken sie verdienen da ihre Brötchen, aber von denen werden sie nicht satt. Von denen, die verkümmern mehr und mehr. Und jetzt machen sie sogar ein Theater, jetzt wird er vorgeführt. Und dann sagt der Simson, der Junge, der ihn führt, und ist ja blind, sieht nicht mehr, kannst du sagen, wo hier die Hauptsäulen sind? Kannst du sagen, zeig mir die eine Hauptsäule und zeig mir die andere Hauptsäule. Und dann steht er von der Hauptsäule und plötzlich sagt er, lieber Gott, rechtlich an meinen Augen, lieber Gott, gib mir noch einmal die Kraft, noch einmal die Salbung. Und dann kracht das ganze Tempel zusammen, 3000 Menschen sterben. Und da heißt es, bei dieser Tat starben mehr Menschen als im ganzen seinem Leben. Noch einmal, vielleicht solltest du auch beten, lieber Gott, schenk mir noch einmal eine offene Tür. Noch einmal die Möglichkeit, mich an meinen Feinden zu rächen, was das auch immer heißt. Ja, wir dürfen uns nicht rächen. Nein, du sollst dich an den Teufel rächen. Der Teufel hat dich reingelegt, die Gottlosen haben dich reingelegt, die Gottlosen haben dich ausgenommen, die Gottlosen haben dich betrogen, die Gottlosen haben dich kaputt gemacht, die Sünder hat dich kaputt gemacht, der Teufel hat dich kaputt gemacht. Noch einmal, lieber Gott. 3000 auf einen Schlag, der Tempel kracht zusammen. Noch einmal Gott. Und das war seine letzte Stunde, er kam auch mit unter. War ein Terrorist eigentlich. Ja, ja. Gefährlich. Aber weißt du, der hat sich gerecht an den Teufel. Noch einmal. Es sieht auch so oft aus in unserem Leben, als wenn wir den Boden unter die Füße verloren haben. Wir sind ein Schauspiel, alle machen sich lustig. Der hat so gut im Glauben angefangen. Mit Halleluja, mit Glanz und Gloria. Und wie endet er da? Sitzt er da und bucklig, traut sich nicht mal aus der Wäsche zu gucken. Noch einmal Gott. Vielleicht hast du auch den Boden unter die Füße verloren und ist bei dir alles zusammengebrochen, in die Brüche gegangen. Alles, was du dir so vorgestellt hast, ausgemalt hast, deine ganzen Idealzustände, deine ganzen wunderbaren Gefühle, alles nur Seifenblase gewesen. Jetzt ist, der Sturm hat ja alles weggefegt, da ist nichts mehr übrig geblieben. Alles ist erschüttert worden, was erschüttert werden konnte. Weißt du, nichts kannst du mehr. Gott, noch einmal. Bei Gott ist alles möglich. Gott kann dir noch deine Jugend wiedergeben. Diese Kraft, diese Herkuleskraft beim Simson, noch einmal. Weißt du, vielleicht sieht dein Leben so aus, als die Sonne nie mehr aufgehen würde für dich. Du wirst nie mehr lachen, es gibt für dich keinen neuen Tag mehr. Deine Same, das, was du in die Erde gesät hast, das wird nie mehr aufgehen, ist alles zertreten, alles kaputt. Aber Gott, noch einmal, Weißt du, die Katastrophe hat vielleicht alles weggerissen. Und du denkst, der Sturm, was über mein Leben fegt, hört nie mehr auf. Verzweifelst am Leben wie die Jünger. Und plötzlich steht der Meister da. Sei still. Und plötzlich glätten sich die Wellen. Plötzlich wird alles okay. Wird alles in Ordnung. Und mitten im Sturm, das ist es, wie Gott wirkt. Mitten im Sturm, mitten im Chaos, mitten im Durcheinander, mitten in der Verzweiflung. Der Engel des Herrn war bei mir. Es ist Gnade, wenn es noch Engel gibt. Weißt du, solange es noch Engel gibt, wissen wir, dass wir noch nicht in der Hölle sind. Solange es Engel noch gibt, heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir. Und er hat gesagt, verzweifle nicht, mein Kind. Ihr werdet überleben. Und du hast noch so viel Aufgaben. Aber ich bin ein Gefangener, ich bin ein Ruinierter. Paulus war ein Ruinierter, ein Sklave. Es war in Ketten und musste zum Kaiser nach Rom. Nur weil er Gutes tun wollte, weil er eine Spende nach Jerusalem brachte für die armen Christen dort, weil er was, ja, er wollte sein Volk nochmal mit dem Evangelium erreichen, aber Gott hat ihm keinen Auftrag dazu gegeben. Und dann wird er verhaftet, noch einmal, Herr. Und was passiert? Gerade in der Zeit, wo er als Sklave, als Gefangene ist, Verdammter, Verurteilter ist, da schreibt er die meisten Briefe, die ganzen Apostelbriefe. Das halbe Neue Testament hätten wir nicht, wenn Paulus nicht von Gott noch einmal gebraucht worden wäre. Menschlich unmöglich. Bei Gott ist aber alles möglich. Viele andere Schriften sind verloren gegangen, aber seine Schriften sind erhalten geblieben und sind ein Teil hier unserer Bibel, des Neuen Testaments. Menschlich unmöglich. Dann will er nach Spanien noch gehen, träumt noch in guten Tagen, da ist er noch nicht gefangen. Und ich möchte nach Spanien gehen. Er ist nie wahrscheinlich. Oder vielleicht ist er nach Spanien gekommen, aber menschlich, wir haben es nicht in der Bibel, dass er nach Spanien gegangen ist, aber durch seine Bücher, durch seine Briefe ist er in Spanien, in der spanischen Welt, in Südamerika. Der ist der Patron, der Heilige, der Spanier. Ja, er ist dorthin gekommen und hat sein Ziel erreicht. Und wahrscheinlich, manche sagen, er wurde noch freigelassen, hat er noch in Spanien irgendwo mal gedient. Gott kann uns durchbringen, wenn selbst alles unmöglich ist. Und Gott kann uns gerade, wenn alles so aussichtslos ist, uns optimal gebrauchen. Halleluja. Optimal. Satan will dir die Antwort entreißen, die Lösung wegnehmen, den Durchblick zerstören und was auch immer ist. Aber der Herr will das Optimale aus deinem Leben machen. Noch einmal. Satan ist ein Dieb und ein Träuber und will das, na, das geht nicht mehr. Du bist schon zu alt. Weißt du, gib dich nicht auf. Weißt du, selbst wenn du zu alt bist und nichts mehr kannst, du kannst noch beten. Jeder kann beten, auch wenn er nicht mehr aus der Wohnung kann und im Bett liegt. Du kannst selbst im Bett noch beten. Und Satan will dich nur verhindern und verzögern und dass du ja nicht was für den Herrn tust. Weißt du, na, beten, was ist das schon? Aber das ist auch ein großer Dienst, beten für die Mission, für die Evangelisation, für die Gemeinde, für den Pastor, für die Geschwister. Da betet man alle durch. Stell mal vor, jemand, der nichts mehr kann, der kann so eine Liste sich anlegen, Namen, die ich kenne und so weiter. Und dann betet er für die Menschen und segnet die Menschen. Das ist oft mehr wert, denn es gibt kaum Menschen, die beten. Die meisten Leute haben das Beten verlernt. Haben keine Ahnung, was Beten ist. Die beten nur, ich will haben, Herr segne mich, Herr erfülle mich, Herr heile mich, Herr stärke mich, Herr mach das und das. Weißt du, nein, Beten ist für andere Menschen einzutreten. In den Riss, Fürbitter. Samuel wurde da entmachtet, wir wollen einen König haben. Aber dann sagte, ich werde nicht ablassen, für euch zu beten. Weißt du, die Leute können dich entmachten, dich entwürdigen, dich absetzen, dich abwählen und was auch immer ist, aber sie können nicht verhindern, dass du weiter betest. Ich werde nicht ablassen, für euch zu beten. Ja, die brauchen mich nicht mehr. Freilich, die brauchen jetzt deine Gebete. Die brauchen deinen Dienst im Heiligtum, vor dem Herrn. Es gibt einen Grund, weiterzumachen. Und es gibt keinen Grund, sich besiegen zu lassen. Es gibt keinen Grund, sich besiegen zu lassen, zu kapitulieren oder zu resignieren und aufzugeben. sich überwinden zu lassen. Es gibt keinen Grund, abzudanken. Es ist dem Herrn nichts unmöglich. Mit Gottes Hilfe und mit dem Beistand des Heiligen Geistes ist alles möglich. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Halleluja. Es kommt jetzt nur noch auf dich an. Herr, jetzt werfe ich alles in die Waagschale. Jetzt werfe ich alles in die Waagschale. Und so ist es, wie wir was erreichen können. Das Unmögliche möglich machen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen. Wenn du alles hingibst, wirst du auch alles bekommen. Und das ist die Esther, die sagt, komme ich um, ich gehe. Auch wenn ich nicht vom König gerufen werde, auch wenn ich nicht gerade erbeten werde oder meine Zeit ist, ich gehe zum König und ich werde den König bitten. Und dann geht sie rein. Mehr wie totschlagen kann er nicht. Sie. Er geht rein und sagt, ich, König, darf ich dir ein Fest machen? Und so weiter. Und das passiert dann, du kennst ja diese Geschichte. Sie geht im Glauben. Komm ich um, so komme ich um. Sie ist den Weg weitergegangen. Und weißt du, was der Mardochai sagte? Um meines Volkes willen, um wegen diesem Anlass, wegen dieser Aufgabe, bist du hier an diesem Posten, Esther. Du weißt gar nicht, warum du an diesen Posten gekommen bist. Warum du da bist, wo du bist. Gott hat es eigentlich für einen bestimmten Zweck dich dort und dorthin platziert. Ja, was soll ich da die ganze Zeit machen? Du hast eine Aufgabe und es ist deine Stunde. Sei treu, sei konsequent, sei kompromisslos und geh mit dem Herrn so weit, wie der Herr es erlaubt und dich führt. Und mit Gott wächst du über dich selbst hinaus. Halleluja. Mit Gott, mit seiner Hilfe, mit seiner Berufung. Und höre nicht auf, weiterzugehen. Und Herr, wenn es noch ein Schritt ist, ich gehe noch einen Schritt. Auch wenn ich der letzte Schritt ist, ich gehe bis zum letzten. Und erst da kam Isaak, die Verheißung. Da erfüllt sich das Wort, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Erst als Abraham aufs Ganze ging. Und jetzt konnte er sagen, Herr, ich habe alles getan, was du gesagt hast. Jetzt bin ich soweit. Aber es sind schon inzwischen 25 oder 30 Jahre vergangen. Viel zu viel Zeit. Was hätte ich in dieser Zeit alles tun können, wenn ich besser gespurt hätte, gehorsam gewesen wäre. Deshalb sagt Gott, ich will nicht deine Opfer haben, sondern dein Gehorsam. Und Gehorsam ist wichtiger. Und so viele haben ihre Berufung bis heute noch nicht erreicht, weil sie ungehorsam sind. In aller Liebe. Ich weiß, wie schwer das ist, gehorsam zu sein. Wir haben alle einen Trotzkopf und sind störrisch und halbe Böcke und wir haben keinen Bock, so wie man es heute sagt. Verstehst du? Aber Gott sagt, warte mal, anders kann ich dich nicht segnen, du musst so weit kommen. Sei also in diesen Dingen zuverlässig, reagiere auf den Herrn und dann beginnst du ein erstklassiges Leben wieder zu leben, aber natürlich im hohen Alter. Im hohen Alter, mit 100 Jahre, mit 95 Jahre. Schade eigentlich, was hätte dein Leben sein können, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute ein Millionär. Wenn. Aber ich zögere noch zu viel, warte noch zu viel. Lass uns aufstehen und lass uns sagen, Gott, gib mir ein gehorsames Herz und einen gewissen Geist. Vater, ich danke dir, dass du uns führst und dass du jeden Einzelnen von uns führst. Und Herr Jesus, wir könnten viel weiter sein. Bitte hilf uns, dass wir das begreifen, dass du gute Absichten hast und gute Pläne mit unserem Leben hast. Und du hast nicht Gedanken des Leides, sondern des Trostes, der Hoffnung, der Zuverlässigkeit. Herr Jesus, du hast wirklich Gedanken des Segens und nicht des Fluches. Du möchtest uns ans Ziel bringen und aus unserem Leben das Optimale machen. Halleluja. Und hilf uns, dass wir das erreichen, was du willst. Und nicht zögern, dass wir bis zum gelobten Land kommen und dann stagnieren und stehen bleiben für Jahre, Jahrzehnte. Und dann wieder, wenn endlich mal uns wieder bewegen. Nein, Herr, hilf uns, dass wir stark sind und zuverlässig sind und weitermachen. Und dass wir uns vom Teufel nicht aufhalten lassen, von niemand und von nichts. Und alles, was uns auffällt, das soll ferne von uns sein. Das soll vertrieben, verdrängt werden. Alle diese Dämonen, die uns blockieren wollen, die uns irgendwas einreden, uns faul und lässig und träge machen wollen, die sollen ferngehalten abgehalten werden in Jesu Namen von uns. Die möchten wir vertreiben in Jesu Namen. Vater, ich segne alle Geschwister, die dein Wort gehört haben und die das Unmögliche in ihrem Leben erleben möchten. Noch einmal, noch einmal. Sie haben ihr Leben verlebt, da ist schon vieles vorbei, vieles können sie nicht mehr erreichen und werden es auch nicht mehr erreichen. Aber was noch erreichbar ist, Herr Jesus, hilf, dass sie das erreichen mögen in Jesu Christi Namen, durch den Heiligen Geist, nicht durch Heer und nicht mehr durch Kraft. Herr, ich danke dir, dass wir durch dich das Optimale erreichen. Moses hat das versaut sich den Weg ins gelobte Land, weil er dir nicht gehorcht in allen Details. Aber durch dich, Herr Jesus, war er dennoch im gelobten Land auf dem Berg der Verklärung und zersprach mit Elia und mit Moses. Durch dich, Herr, wir vermasseln uns so viel manchmal im Leben. Aber durch dich, Herr Jesus, können wir noch einmal eine Gnadenstunde erleben, noch einmal eine Stunde des Segens erfahren, noch einmal etwas bekommen, was du uns verheißen hast, noch zu Lebzeiten und in unseren Tagen, Herr Jesus, dass wir sehen, du machst trotzdem noch was mit uns. Halleluja, Halleluja. Ich segne meine Geschwister, segne meine Freunde, segne alle, die dein Wort lieben und segne all die, die weiter wollen in Jesu Namen. Amen.